Darf ich mal fragen, was das da ist an deinem Hals?
Mir ist es unangenehm, wenn du mich darauf ansprichst.
Ich finde, das ist eine riesengroße Frechheit.
Du weißt halt auch, dass ich mache, was ich will, hoffentlich.
Ja, du bist eine selbstständige, strong, independent woman.
So ist es. Mir kann man einfach nichts sagen.
Ich erkenne doch auch den Knutschfleck, das ist doch von Erdbeerkäse. Die haben doch da zu dritt, haben sie doch da reingekaut.
Oh mein Gott, ich möchte jetzt echt nichts vorwegnehmen, aber nee, ich heb's mir für später auf.
Na gut.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid in dieser neuen Woche. Zur Folgenbesprechung von Promis unter Palmen 2026. Und diese Folgenbesprechung kommt famously nicht ohne mich aus einerseits und andererseits nicht ohne Denise. Hallo.
Hallo, guten Morgen oder wann auch immer ihr das hört.
Ja, für uns ist morgen. Wir sind hier gerade am Frühstückstisch quasi. Oster-Eier bemalen und eine Folge aufnehmen. Das ist heute der Modus.
Ja, das ist ungewöhnlich. Sonst sind wir eher Nachteulen, bisher famously immer gewesen. Aber schön, euch jetzt auch mal hier in der Frische des Morgens anzutreffen.
Ja, sonst ist meine Stimme immer belegt, weil ich krank bin. Jetzt ist sie belegt, weil ich gerade aufgestanden bin. Deswegen ist es einfach nur eine kleine Umgewöhnung. Aber ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein. Folgen 5 und 6 von Promis unter Palmen besprechen wir. Und ja, mit einigen Highlights. Edith kehrt zurück. Edith wurde geknutscht. Dann auch verschiedenste Stehfests versus alle Konflikte und so weiter und so fort. Wir hatten dann auch noch später Kevin, der auch mal so ein bisschen aus seinem Dornröschen-Schlaf aufwacht und Alarm macht und den großen Dilara-Tag, also einiges los in diesen zwei Folgen.
Ja.
Und genau, wir starten aber rein. Wir erinnern uns nochmal, letzte Folge, Folge 4, sind wir geendet mit der großen Eskalation bei der Nominierung, weil Maurice versus Gina vor allem, da gab es große Ausschreitungen und so weiter. Und Menderes ist rausgefallen. Jetzt ist er nicht mehr dabei und wir starten rein in Folge 5 mit Gina, die immer noch drunter leidet unter der Nominierungszeremonie von letztem Abend und sagt, das Verhalten von Maurice und Dilara, das geht langsam auf meine Psyche.
Ja, dazu hatte ich mir, das hatte ich wohl irgendwie ausgeblendet. Also die erste Notiz, die ich habe, ist tatsächlich Edith kehrt zurück.
Ja, ich habe noch
also
davor.
Also natürlich ist es der Morgen nach dem großen Streit, hast du recht, ja.
Ich habe noch davor, weil Gina eben auch meint, was wir ja auch, oder was ich auch schon seit Jahren sage, ich bin nicht für Reality gemacht, ich bin zu herzlich, ich bin einfach zu herzlich. Kann ich nicht.
Ja, und sagt sie das an der Stelle schon?
Ja.
Ich dachte, das ist, wenn sie dann später Edith weinend, schluchzend, möchte ich sagen, in den Armen liegt.
Ja, sie sagt es, oder sie sagt Dinge natürlich mehrfach, aber das war hier schon so, weil sie die Nominierung noch in den Knochen hat.
Ah ja, ja.
Die und Maurice Maus hat aber auch gesagt, ich starte den Tag mit Wut. Das ist auch, fand ich auch relatable. Naja. Ja, und dann kehrt Edith zurück und die Art und Weise, wie sie zurückkehrt, ist natürlich
iconic.
Erwähnenswert, ja.
Ja, also erstmal möchte ich an dieser Stelle direkt ein honorable Mention, es geht direkt wieder los mit den Anglizismen, machen, dass der Schnitt, finde ich, bei Promis unter Palmen schon sehr iconic ist und auch die musikalische Untermalung und die Soundeffekte in manchen Szenen sind einfach so lustig. Also das fällt mir wirklich besonders auf im Vergleich zu anderen Reality-TV-Formaten. Also es ist ja diese Szene, Edith, ist es einfach morgen und sie ist einfach random wieder da. Sie steht da mit ihrem Koffer und guckt dann erstmal, also wie so, als wäre es ihre Villain-Origin-Story, steht sie da und guckt einfach alle an und dann hopst ja so Gina Lisa irgendwie vorbei und es sind so diese boing, boing, boing. Also hast du die Szene gerade auch im Kopf? Sie hat sich bei mir eingebrannt. Und das macht wirklich Spaß bei Promis unter Palmen. Ist ja famously das erste Mal, dass ich das Format so richtig schaue und das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen.
Ja, also es fällt mir auch positiv auf, einfach weil es schon mal schlechter war bei Promis unter Palmen, aber es fällt mir jetzt im Vergleich zu anderen Reality-Formaten, in Klammern Dschungelcamp und Sommerhaus der Stars schon auch auf, wie viel trashier das ist und wie viel, ja, einfach banal. Das ist ja so alter DSDS-Humor, ne? So,
ja, banaler Humor, ja.
Es ist halt wie gesagt, so DSDS, ein dicker Kandidat kommt rein und der Boden wackelt.
Oh Mann.
So, das ist aber so ein Humor, ja, ist es halt.
Also nennst du mich einfach gestrickt?
Nein, es ist ja, ich finde das ja voll zulässig für die Art von Show. So, bei DSDS würde ich da das mehr hinterfragen als jetzt hier.
Und ich würde es auch nicht lustig finden, übrigens,
ja, ja.
Das Beispiel, was du
gerade genannt hast. Nein, aber ich meine, das ist trotzdem dieselbe Art von Schnitt. Das ist ein komplett anderer Einsatz, aber es ist dieselbe Art von Schnitt. Auch so mit so relativ on-the-nose Musik-Choices. Und das ist nicht vergleichbar mit dem Sommerhaus zum Beispiel, finde ich. Da finde ich es auch persönlich witziger. Also auch da haben wir ja in der letzten Staffel hervorgehoben, wenn da solche geile Soundeffekte in einzelnen Spielen. Ich erinnere mich an das Spiel, wo sie unten aus diesem Holz so rausschauen müssen. Und dann haben sie doch immer, als der Kopf so durch das Holz ging, so diese auch so.
Das weiß ich gar
solche
nicht.
Solche Sounds gemacht. Ja, also das, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es auch zum Beispiel nicht. Also ich finde diese KI-Szenen. Finde ich so hardcore.
Da sind einige drin, ne?
Ja, und es war in der Folge 6, glaube ich, war eine drin von Kevin, der so dann zu Hulk wird. Und das war wirklich so, warum, also, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich brauch's nicht. Also ich brauch's nicht, ich finde es ist.
Na gut, die Geister scheiden sich.
Ja, ja.
Stellenweise.
Ja.
Nun, jetzt steht Edith aber eben da im Wohnzimmer. Sie ist zurückgekehrt und Erik entdeckt sie zuerst und freut sich mega und sagt, sie kommt genau richtig, weil die ihn alle fertig machen.
Ja, also.
Seine Edith ist wieder da.
Sie ist ja erstmal wieder da und steht da wie so eine Statue quasi im Eingangsbereich. Mhm. Und das war zum Beispiel auch schön geschnitten, wie dann Gina Lisa so vorbeigeht, ne? Und
das habe ich doch gemeint, ja. Wie es dann so boing, boing, boing. Ja, ja. Es ist, mir fällt selber gerade auf, es ist schon sehr platt, ja. Aber ich fand es trotzdem lustig. Es ist am meisten rausgeholt worden. Ja.
Also hier hat man es gut untermalt, wie peinlich auch Ediths Vorahnung war, dass sie jetzt so, dass das jetzt so ein großes Ding ist, dass sich alle da irgendwie nur drauf warten, bis sie da zurückkehrt. Und dann ist es so, da ist sie. Mein Gott, ja.
Aber so, ich fand es gar nicht so. Also Erik hat sich ja mega gefreut.
Aber sie steht doch da
alle
schon
anderen
so
haben
versteinert.
Ja auch die Krise bekommen, ja.
Ja, aber sie steht doch da wirklich so versteinert.
Ja, es ist schon ein bisschen.
Das ist einfach, cringe, ja. Also es ist doch.
Aber es ist doch okay auch.
Ja, natürlich ist es okay. Es ist mir auch wurscht.
So ist er halt.
So ist er halt, die Edith. Und das Geilste war ja dann, also Erik ist natürlich delighted, ne, dass sie jetzt wieder zurück ist. Aber vor allem Ginas Reaction ist natürlich sehr schön.
Ja, weinend. Ich habe es ja eben schon angeteasert. Weinend liegt sie in den Armen und entschuldigt sich bei Edith dafür, dass sie verraten hat und dass sie sich so sehr freue, dass sie jetzt wieder da ist. Also bei Gina Lisa, man blickt immer nicht so ganz durch, würde ich sagen. Mit all ihren Feelings, die sie hat und der Strategie, die sie auch verfolgt irgendwie. Also man hat auch immer so das Gefühl, sie checkt eigentlich gar nicht, wo sie gerade ist.
Es ist halt so ultra plump, ne? Also man würde halt denken, ja, jetzt wenn sie dann wiederkommt, dann darfst du halt nicht jetzt so auf super offensichtlich halt machen, so, boah, es tut mir leid, ne? Pass ein bisschen auf, dass du es nicht so offensichtlich machst, so. Und dann kommt Gina und fällt ihr weinend um den Hals und sagt, boah, die Lara und Maurice sind so schlimm, sie machen mich so fertig, tut mir so leid, dass ich dir in den Rücken gefallen bin und weint halt.
Und naja, es stimmt ja.
Ja, aber es stimmt. Ich meine, sie hat es ja gemacht, ne? Wo ist ihr Rückgrat? Ja. Wo ist ihr, also das ist einfach, das ist ja so, also steh halt zu deiner Wahl damals so und nicht die machen mich hier so fertig und ich bin einfach nur ein Spielball von allem und es tut mir so leid und so weiter. Also wie gesagt, weil man nimmt Leuten das ja nicht ab, aber Gina nimmt man so ein bisschen ab, wenn man halt weiß, wie
ich
sie ist.
Ich nehme das ab.
Ja.
Ja, total. Und das meine ich mit, dass sie halt irgendwie, dass ich bei ihr das Gefühl habe, sie vergisst total, wo sie ist. Also es geht ja dann, es geht bei Edith drum, dass sie Dinge persönlich nimmt, aber bei Gina ist das ja schon auch, also sie ist da, man fühlt, es fühlt sich so an, als sei sie komplett emotional investiert und sieht, also sie hat ja, wenn wir uns zurückerinnern an die ersten Folgen, da hat sie ja auch davon gesprochen, dass sie das irgendwie sieht, alle sind hier eine Familie, wir sind eine Familie geworden und dass sie das total ernst nimmt, irgendwie auf eine Art, also ich glaube ihr das schon, dass sie da Edith verraten hat zum Beispiel und so. Und das ist ja aber, also es ist ja okay, also es ist ja okay, auf im Rahmen dieses Spiels einander zu verraten, es ist ja Teil davon. Also natürlich ist es trotzdem irgendwie menschlich manchmal vielleicht ein bisschen fragwürdig oder so, wie das abgeht und man kann trotzdem da verletzte Gefühle haben oder was auch immer, aber man hat bei Gina so das Gefühl von, also das eigentliche Ziel ist ja da zu gewinnen, das ist ja das, was die Leute da zum Ziel haben sollten und dass sie halt das null auf dem Schirm hat, sondern ihr geht's irgendwie nur drum, mit diesen Menschen in dieser Villa möglichst gut klarzukommen und irgendwie will sie, dass alle so ein gutes Bild von ihr haben und so weiter und so fort und in der Hinsicht ist sie ja wirklich wie so ein Spielball, also ich glaube ihr, dass das irgendwie, dass sie das authentisch so wahrnimmt in der Situation und es spielt so ein bisschen rein in dieses Gespräch, was wir auch, glaube ich, vor ein paar Folgen hatten, mit, dass es sich manchmal auch so anfühlt, wie als ob Gina Lisa eigentlich gar nicht so richtig fit ist, als ob sie ein bisschen zu fragil ist für diese Formate, weil sie das auf eine Art halt irgendwie total ernst nimmt und das halt deplatziert auch einfach wirkt im Hinblick auf die Art der Beziehung, die sie halt zu diesen Leuten da hat. Also was meine ich damit? Kennt die Leute halt irgendwie 3 Tage und alle sind da in einem Konkurrenzkampf. Und
Erik ist ein Seelenverwandter. Ja.
Genau, Erik ist natürlich ihr Seelenverwandter, aber trotzdem kennt sie ihn halt erst irgendwie 3 Tage so. Ich checke schon, ja. Auch wenn sie Seelenverwandte sind. Ja, das ist irgendwie... Ich fürchte, es ist Gina Lisas Realität. Ich weiß, vielleicht siehst du es anders, siehst du bei ihr Kalkül, Dennis.
Nein, nicht.
Siehst
nicht,
du dahinter nur eine Masche?
Nein. Nicht, das auf gar keinen Fall. Das ist, wir können da keine Ferndiagnosen sozusagen machen. Deswegen, es ist ja auch möglich, dass sie einfach super harmoniebedürftig ist, ne? Und einfach konfliktscheu ist. Und dann passt das Verhalten ja auch dazu. Aber es ist einfach jetzt schon so lange... Ja, ihre Art und Weise, wie sie diese Formate bestreitet. Und immer wieder ist das ihr Fehler. Weil sie sagt dann auch, sie sagt ja auch immer wieder, ich werde immer betrogen, ich werde immer wieder hintergangen. Und du kannst natürlich nur hintergangen werden, wenn du halt so super schnelllebige, enge Bonds aufbaust zu Leuten, die vielleicht auch ein bisschen vorschnell sind und zu früh einfach. Ja. Weil die Leute wollen vielleicht auch gar nicht so richtig diesen Bond so in die Richtung aufbauen, dass man denken könnte oder dass Gina denken könnte, das ist jetzt hier eine dicke Freundschaft und hier in diesem Spiel werde ich dir niemals in irgendeiner Weise wehtun. Weil die Leute wissen halt, ja, natürlich, also so eine richtige Freundschaft hier in so einem Format, das ist natürlich schwierig, weil die sind natürlich so designt, dass man sich ständig irgendwie hintergehen muss. Aber Gina ist es halt nicht klar. So, und ich glaube, das ist so ein Unterschied einfach.
Ja, sie nimmt es auf diese Art und Weise halt irgendwie zu ernst oder zu persönlich. Und ein ganz großes Thema ist damit irgendwie ja auch Grenzen setzen. Also woran ich gerade nur denken muss, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas hast du gesagt, da musste ich dran denken, dass sie zum Beispiel sagt, sie wird immer wieder betrogen, sie wird irgendwie immer wieder verletzt und so. Und was ich super spannend finde, ist, dass sie ja trotz allem, also sie sagt zum Beispiel Maurice und Delara, das ist irgendwie alles so schlimm und irgendwie kommt sie ja mit denen teilweise nicht klar oder fühlt sich irgendwie ganz unangenehm für sie an. Und dann sieht man sie in der nächsten Szene denen halt um den Arm fallen, also zumindest Maurice, mit Delara habe ich es jetzt nicht gesehen. Und dass sie dann trotzdem so mega gut mit ihnen sein will, weil ich glaube, sie ist auch ein Mensch, die das dann auch nicht kann, sich zu denken, oh ja, irgendwie komme ich mit der Person nicht so gut klar. Dann verpisse ich mich jetzt einfach mal von der, sondern sie will dann trotzdem so eine super innige und fällt um den Arm und alle sollen sie mögen und so weiter. Und es ist auch wie ein Spiegel, in den ich da schaue, ja. Wenn ich die Gina Lisa dabei beobachte.
Du bist Gina Lisa.
Anyway. Ich bin hier da vielleicht. Also es hat mir einen Spiegel vorgehalten, dass ich so dachte, ah ja, shit, ja. Ja, vielleicht. Habe ich das auch schon manchmal in meinem Leben gemacht. Vielleicht nicht auf so eine extreme Art. Ich war auch noch nie im Reality-TV, ja. Aber dass das natürlich einen auch sehr verletzlich auch macht. Also das Grenzen sind ja auch da, um sich selbst zu schützen quasi. Wenn es jetzt wirklich so ist, sie findet es ganz schlimm, wie Maurice und Delara mit ihr umgehen und so, dann könnte sie sich ja zum Beispiel einfach ein bisschen fernhalten. So. Und einfach auf Leute konzentrieren da in dem Haus, mit denen sie dann irgendwie gut klarkommt. Sie hat ja einen Seelenverwandten da drin zum Beispiel, ja?
Ja. Ja, ja. Und anyway. Und die andere Fraktion, Maurice, ist natürlich geschockt, ne? Ich hatte das Problem gelöst, jetzt ist das Problem wieder da. Fühlt sich natürlich verarscht. Und Martin sagt auch, es ist nur eine Zeit der Frage, dann explodiert es wieder.
Eine Zeit der Frage, ja. Das ist es.
Ja, ja, und dann fällt natürlich Erik ein gewisses Souvenir auf. Ne? Ein thailändisches Souvenir, wie Edith sagt.
Thailändisches Souvenir, ja.
An ihrem Hals.
Direkt zum Thema.
Ein Knutschfleck hat sich da eingeschlichen. Und Erik ist erstmal so ein bisschen, geht auf Abstand und meint nur leise ekelhaft. Ekelhaft findet er das.
Ja, es ist echt eine Achterbahn der Gefühle, ne, die er da hat. Also er freut sich so 5 Minuten über Edith und sofort freut er sich auch wieder nicht mehr.
Ja.
Und dieser ganze Knutschfleck, diese ganze Knutschfleck-Situation, da ist ja auch einiges los. Also erstmal die Situation an sich, später spricht ja Edith, glaube ich, auch noch, ich glaube, mit Dilara oder so darüber. Aber in der Situation direkt, also Edith wird irgendwie drauf angesprochen, Erik steht da auch dabei. Und Edith lacht ja so richtig verschmitzt und nennt es, wie du sagst, ihr thailändisches Souvenir und so. Und es kommt einfach so wack rüber. Es kommt so wack rüber, weil man sieht, Erik, also er ist offensichtlich nicht cool damit, dass das jetzt passiert ist. Irgendwie verletzt ihn das. Und Ediths Motto von Anfang an, von Sekunde 1 ist, ist mir scheißegal, ich mache, was ich will.
Also es ist
Ich frage mich, wie es ihr gehen würde, wenn Erik sich ihr gegenüber so verhalten würde.
Naja, ich glaube, in ihrem Kopf verhält er sich schon so. Mit Gina Lisa und mit Franzi und so. Dieses flirtive Verhalten. Ich glaube, das ist genau das, warum sie das macht. Ja,
sie setzt halt
nochmal
eine Schippe aber drauf, ne?
Ja.
Also ich meinte jetzt gar nicht mit dem Knutschfleck unbedingt, sondern auch mit diesem, sie teilt ihm mit, hey, mir tut das weh. Und er sagt, mir ist das so scheißegal, ich mache, was ich will und ich mache jetzt noch extra. Da würde ich auch ausflippen.
Ja.
Oder?
Also es ist halt Edith Stehfest, wie sie lebt und lebt.
Ja.
Nein, es passt einfach so sehr zu dem, was wir von Edith bisher kennen. Dieses demonstrativ-performative Verhalten, ne, so kindisch irgendwie. Also auch dieses, mein Gott, du hast es gemacht, jetzt mache ich es halt auch. Mein Gott, ja, okay. Ne? Aber ja, so Leuten etwas so unter die Nase reiben und so, das ist einfach das ist einfach so Edith und hier passiert es wieder und ja, es geht dann so ein bisschen des Nichts, aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Erstmal sucht Edith einen Schlafplatz und ja, da kommt dann dieses ganze Gina, was ist eigentlich mit Gina und Erik los, Thema. Und Edith ist erstmal sauer und meint so, ey, was ist hier eigentlich los? Wer ist hier das Hauptteam? Gina und Erik oder Erik und ich? Ne, weil sie ja schon irgendwie unterstellt, dass zwischen Gina und Erik irgendwas läuft. Und das ist jetzt mal, um ein bisschen vorzuspulen, ja auch mal so ein Diskussionsthema, weil sie dann, glaube ich, zu Dilara meint, jeder kann ja in seinem Buch nachlesen, dass er halt früher mal Kontakt mit Prostituierten hatte, der Erik. Und er war sogar mal mit einer Nutte zusammen, hat sie gesagt. Und deswegen weiß ich einfach, wie er auf welchen Typ Frau reagiert. Und meint damit natürlich
Gina.
Das
ist schon hart. Das ist schon
natürlich, also was wirklich so, Junge, also du setzt ja einfach Gina Lisa und eine Prostituierte einfach nur gleich. Also das ist einfach nur eine...
Ja, genau.
Ja. Das ist einfach... Ja, sie ist halt
also
eine.
Also das wollte sie ja damit sagen.
Ja.
Genau. Ja.
Und also das ist sowohl gegen Prostituierte als auch gegen Gina Lisa einfach eine Beleidigung.
Ja. So. Also es ist... Ja, 100%. Und offensichtlich hat Edith halt viele Themen mit Eifersucht. Also es kam ja an anderer Stelle auch schon raus, also erinnerst du dich dran, als sie rausgekramt hat, dass er sie ja betrogen hat, als sie schwanger war? Und er so, Edith, warum sagst du das denn jetzt? Oder so, in der Art.
Ja.
Erinnerst du dich an die Situation?
Ja.
Und also offensichtlich Also und dann ganz viel später in der Folge sagt sie, glaube ich, auch sowas wie, sie kennt das alles schon, sie kennt jede Art von Frau, sie war mit einem GZSZ-Schauspieler zusammen, sie kennt jede Art von Frau, die sich an ihren Mann ranmacht oder den irgendwie hot findet oder so. Also ich schätze mal, das ist einfach ein sehr wunder Punkt offensichtlich. Ob jetzt zu Recht oder nicht, keine Ahnung, wissen wir nicht, ob er sie wirklich da mehrfach betrogen hat oder so, haben sie ja da nicht weiter thematisiert. Aber sie ist offensichtlich halt extrem eifersüchtig. Und ihr Umgang damit ist halt einfach, ihm so vorauszukommen oder wie auch immer man es nennen will. Also, weil man hat ja jetzt nicht wirklich gesehen, dass er so richtig krass mit Gina-Lisa und Franzi am Flirten ist. Sie waren schon so ein bisschen am Schäkern. Andererseits nennt Gina-Lisa ihn auch ihren Seelenverwandten. Also irgendeine Art von Connection müssen die beiden ja offensichtlich haben oder Bond oder da irgendwie ein enges Verhältnis, was Ede dann irgendwie beobachtet. Und ihre Art und Weise, damit umzugehen, ist ihn halt einfach genauso zu verletzen, ne? Und das ist halt abisle toxic, würde ich halt jetzt einfach mal sagen. Und es ist halt, in der Situation wirkt es dann halt auch funny. Sie kommt da rein mit so einem riesen Knutschfleck und ist dann halt instantly eifersüchtig darauf, dass Gina-Lisa mit Erik in einem Bett geschlafen hat, so. Und was sich dann, was sehr gut ist, Gina-Lisa ordnet die Situation für uns ein. Sie sagt zwar, dass sie Eriks Seelenverwandte ist, aber Edith ist ja seine Frau und damit ist sie meilenweit über ihr. Das ist auch gut, dass man da natürlich auch durchblickt noch bei den Begrifflichkeiten. Also Frau ist ganz oben, schätze ich mal. Weiß ich nicht, hat sie jetzt noch nicht so ganz ins Verhältnis gesetzt. Aber auf jeden Fall Seelenverwandte ist meilenweit unter der Frau jetzt so. Und das könnte man ja zum Beispiel auch durcheinander bringen, ne? Aber hat sie uns ja aufgeklärt, ist nicht so. Edith ist meilenweit über ihr. Finde ich aber auch cool, also muss ich sagen, jetzt ohne Ironie, dass Gina-Lisa offensichtlich instant die Situation liest und ja auch sofort das Bett auch freigibt. Also offensichtlich hat sie ja da nicht so das Interesse, mit Edith in Konkurrenz zu treten. So, sondern...
Ja, weil das ja auch Quatsch ist. Also es ist ja auch Quatsch, dass Gina und Erik irgendwas miteinander hätten. Das ist ja, macht's ja auch so absurd, weil, also auch wieder
findest
hier...
Findest du?
Ja, natürlich auch wieder hier würde
naja, das... Naja, aber Edith und Franzi haben ja auch was miteinander gehabt.
Edith und Franzi haben was miteinander gehabt.
Erik, Erik, du weißt es.
Naja,
weißt,
aber anscheinend ja komplett nach der Sendung. Also das ist ja jetzt
ach so,
klar. Also,
das wird gar nicht passieren.
Nee, das wird nicht passieren.
Ja, ich habe die letzten Folgen ja noch nicht geschaut.
Nee, ja, das wird
ja,
nicht passieren.
Das ist ja lame.
Ja, und also es ist ja auch, also auch wieder hier, man kann sich sicher sein, wenn auch nur im Entferntesten eine Romanze zwischen Gina und Erik möglich wäre, dann würde Promis Unter Palmen das nutzen. Also es ist ja nicht so, dass sie das irgendwie rausschneiden würden. Aber hier ist ja nichts, da passiert ja absolut nichts. Und deswegen ist es halt alles in Ediths komischem Kopf, was sie da für Dämonen mit irgendwelchen Prostituierten hat, keine Ahnung. Aber das ist einfach nicht... Und darauf bezieht sie jetzt irgendwie Gina. Das ist halt einfach, also, ja, keine Ahnung. Das ist ja alles, was sie, das passiert ja nur in ihrem Kopf alles. Und
ja. Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt nicht 100% nur in ihrem Kopf, aber sie nimmt es, denke ich, ernster, als sie es müsste. So.
Ja, ich glaube, ich finde halt,
sind sie ja ist schon eine, ein bisschen am halt Schäkern. So eine,
aber wo denn? Wie denn?
Doch, ich erinnere mich dran, dass das schon öfter mal so war. Hat er nicht irgendwas, zum Beispiel, dann stand da bei Franzi und Gina und die beiden kichern und giggeln.
Ja, aber das ist doch nicht schäkern.
Und sowas wie, wollt ihr mir mal meine Eier lecken oder so? Oder was hat er nochmal gesagt?
Das hat er garantiert nicht gesagt. Er hat gesagt, wollt ihr mein Cockpit irgendwie, weil er hat das Piloten,
na
das Piloten-Outfit
ja
an. Und dann
ich wusste
war,
doch, es geht so.
Ja, irgendwie sowas. Wollt ihr meine Eier lecken? Das kam, glaube ich, nicht vor.
Na gut.
Naja, also ich bin... Ja.
Aber Stichwort Eier.
Ja, Ostern.
Weil
Ostern.
Edith sagt... ja, das auch. Und Edith sagt ja, sie... Also gegenüber die Lara, glaube ich, ist ja dann diese ganzen Prostituierten-Situationen und so, dass sie das dann irgendwie sagt. Und sie sagt, sie will Erik mit diesem Verhalten provozieren, damit er endlich mal seine Eier zurückbekommt. Also ja, sie sagt, angeblich möchte sie... dass er sie endlich mal anschreit. Früher wäre er ja auch so gewesen. Da hätte er das nie zugelassen, sondern hätte er sie mal angeschrien.
Ja, das ist auch und eine ganz komische Motivation, die sie da hat.
Das ist ganz komisch.
Also was soll das?
Das ist wirklich ganz komisch, ja.
Dass er, also sie will, dass er seine Eier wiederfindet, ne, sagt sie. Und das, weiß ich nicht, das, ich glaube, sie, also sie ist so irgendwie das Klischee davon, wie man schlecht mit der Trennung umgeht, oder? Also sie ist eifersüchtig auf alles, was der Ex-Partner macht. Sie kann nicht loslassen. Sie ist so teenagerhaft in ihrem eigenen Dating-Leben mit ihrem Knutschfleck. Und sie hat irgendwie doch noch Hoffnungen, dass es doch wieder was wird anscheinend, ja. Oder dass zumindest so diese emotionale Verbundenheit, dass Erik die ihr immer wieder so zeigt, wie man jetzt anhand von diesem Satz sieht. Also das ist so worst of Ex-Freundin einfach. So Erik, also Edith Stehfeld ist so worst of, was man sich so vorstellen könnte unter einer Ex-Freundin.
Ja, aber man muss halt fairerweise auch dazu sagen, die hatten sich ja gerade erst getrennt da. Und in der Hinsicht, ja, es ist auch Panne und es ist auch cringe, aber ich glaube, es ist auch eine Extremsituation auf eine Art, durch die man geht, wenn man durch eine Trennung geht. Und ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass die meisten Leute halt deshalb zum Beispiel ganz viel Abstand halten von Exes, weil es halt einfach super schnell ansonsten passiert, dass man halt Dinge in den falschen Hals kriegt oder eifersüchtig wird oder sonst irgendwas, weil man halt einfach, es ist halt eine komplett emotionsgeladene Situation so und sehr verletzliche Situation irgendwie. Und ach, das macht's nicht, also ich will damit nicht sagen, dass es deshalb alles fein ist, was sie macht oder so, aber ich glaube auch, dass es nicht so leicht ist, mit so Situationen umzugehen. Aber ich meine, die beiden haben sich andererseits auch dafür entschieden, ne, da zusammen in dieses Format reinzugehen.
Freiwillig, sie bekommen Ahnung. Geld dafür. Deswegen habe ich da jetzt, also bin ich so, ja, dann, also du musst dich am Ende nicht wundern, sozusagen, wenn Leute dann denken, was für Freaks so. Das ist einfach, klar begeben sie sich in eine Extremsituation, aber sie schlagen ja auch Kapital daraus. Ne? Sie machen ja genau das zu ihrem Vorteil und gehen da als Team rein. Und dann muss ich aber auch mit den Nachteilen leben. So.
Ich frage mich auch, wie es im Endeffekt dann jetzt wirklich zu dieser Trennung gekommen ist. Also wer die initiiert hat und so weiter. Weil ich habe auch das Gefühl, man blickt nicht so richtig durch. Auf eine Art hatte ich nämlich eher das Bauchgefühl am Anfang, Edith hätte sich getrennt, so wie sie mit Dingen umgeht. Dass sie vielleicht irgendwie einfach bisschen frei sein wollte und daten wollte oder was weiß ich, keine Ahnung. Und Erik sagt ja dann später auch, dass er selber auch manchmal nicht so ganz weiß, wie sie eigentlich zu diesen ganzen Sachen steht und so. Ja, und es ist vielleicht aber auch einfach messy. Also, dass man das halt selber auch einfach wirklich auch teilweise nicht weiß, während man durch so eine Trennung geht. Keine Ahnung.
Naja.
Es bringt nicht das Beste in einem zum Vorschein, sagen wir es mal so. Und diese ganze Bettsituation. Also Edith geht ja dann zu Erik und sagt, hey, also es ist ja schon so, wir müssen jetzt wieder in einem Bett schlafen, weil das die Kinder sonst komisch finden. Das ist ja dann ihr Argument. Also die Kinder würden das ja komisch finden, wenn sie sehen da Gina Lisa mit ihm in einem Bett schlafen und nicht mit ihr und so weiter. Und ich hoffe doch, dass die Kinder dieses Format nicht schauen. Ich hoffe doch, dass sie das nicht sie schauen lassen.
Ja, also das ist auch, also es gibt ja dann noch eine Videobotschaft eines der Kinder, wenn ich mich richtig...
Beide.
Von beiden Kindern. Das heißt, sie sind in irgendeiner Weise schon irgendwie da eingebunden, das Ganze, aber... Ja, ich denke auch nicht, die Bettsituation ist das, was die dann komisch finden werden, glaube ich.
Ich glaube auch. Ja.
Ja. Gina sagt zu Maurice, dass dass sie jetzt endlich hier mal im Lager hier, wir brauchen Ruhe und ein respektvolles Miteinander. Und ne, dann prallen ja quasi Gina und Maurice wieder aufeinander. Und Maurice fordert dann auch eine Entschuldigung von Gina für gestern Abend mit der Nominierung und so. Mhm. Und er meint, es ist Enttäuschung, nicht Hass gegenüber von Gina. Er ist einfach nur enttäuscht. Mhm. Ja, und Gina kommt dann. Ja, und umarmt Maurice wieder und dann ist zumindest vorübergehend da wieder absolut Frieden. Und der ist bisher auch nachhaltig zwischen Gina und Maurice.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, die Lara macht das neue Ziel klar. Dass sie erst rausgehen wird, wenn sie die beiden Stehfest rausgeschmissen hat. Und ja, das ist ja dann auch ein bisschen das Motto. Also die Stehfests wollen Rache nehmen, ne, für das, was sie Edith angetan haben. Und die anderen wehren sich dagegen.
Ja. Mhm.
Edith und die Lara haben dann ihren Talk mit Prostituierten und so weiter. Und dann geht es um den Knutschfleck. Sie meint auch nochmal, ich wusste, dass das der größte Mittelfinger an Erik ist, der möglich ist. Und dann war der Satz mit den Eiern. Und dann geht es ins Kapitänspiel mit den Fliegenkostümen. Und da war dann das Game, dass sie so Ballons aufblasen mussten, ne?
Nee, es waren Minigames. Also es ist ein ekelhaft Raum oder so hieß es, glaube ich. Und also wie so eine Sauna mit Glaswänden und da drin sind halt irgendwie eklige Sachen. Es hatte sehr Dschungelcamp-Level irgendwie. Es war so ein bisschen Dschungelcamp-esque, muss ich sagen. Und in dieser ekelhaften Kammer, die halt wohl sehr schlecht gerochen hat oder was auch immer und irgendwie eklig war, mussten sie verschiedene Minispiele in, ich glaube, 15 Minuten bestehen. Also irgendwie eine bestimmte Anzahl mussten sie einfach nur schaffen, damit sie Geld verdienen. Und alle mussten sie schaffen, damit sie aus diesem Raum ausbrechen. Und wer am schnellsten rauskommt, hat gewonnen.
Ja.
Und das Luftballon aufblasen war eins davon. Und dann irgendwie noch Puzzle machen, Knoten auf Knoten, verschiedene Sachen.
Ja, genau. Ich finde es übrigens ganz gut, dass sie jetzt, was Spiele angehen, so ein bisschen sich in diese Ekelrichtung begeben. Also ich bin jetzt nicht der größte Ekelspiel-Fan, aber es ist alles besser als das, was in der Vergangenheit so die Spiele dieser Produktionsfirma war. Also das ist ja so ein bisschen, das sind ja dieselben Leute, die Promi Big Brother machen, und das, was ist ja so, weiß man auch hier in diesem Podcast, der Bodensatz der deutschen Spieleindustrie auf jeden Fall, was bei Promi Big Brother gespielt wird, schon seit Ewigkeiten nervt uns das. Und jetzt haben sie da so eine Konzeptänderung gemacht, weil bei Promis in der Palme war ja das andere Problem, dass die Spiele immer so ultra auf Erschöpfung und Leute, die einfach mit hochrotem Kopf wie so gestrandete Wale, Grüße an Timmy, am Strand liegen irgendwann, weil sie einfach in praller Sonne irgendwelche hardcore anstrengenden Sachen machen müssen. Und davon ist man jetzt zum Glück auch ein bisschen abgewichen, weil das ist halt auch super billig, halt die Leute einfach so am Rande des Sonnenstichs da immer zu haben. Und jetzt geht man eher so ein bisschen in diese Ekelrichtung. Und das finde ich eigentlich, also das finde ich besser als die anderen beiden Varianten, die sie auch schon hatten. Deswegen, fand ich es ganz okay. Und es hat diesen interessanten Moment gehabt, dass Franzi durch ihren Botox keine Balance aufblasen kann. Das ist, finde ich, interessant.
War das so?
Ja, sie hat es einfach nicht geschafft. Sie hat dann gesagt, wegen ihres Botox kann sie keine Ballons aufblasen, weil sie diese Muskeln nicht anspannen kann, quasi, die man dazu braucht. An der Lippe.
Naja, aber sie hat doch schon den Ballon aufgeblasen bekommen, oder?
Naja, aber halt super langsam und halt deswegen haben sie dann auch nicht gewonnen, also weil sie einfach nichts.
Weil sie den Ballon kaputt gemacht hat mit den Nägeln.
Ja, genau.
Und dann reingebissen hat wie so ein wild gewordenes Tier.
Ja, weil sie
das fand ich so einen krassen Moment. Okay, das hatte ich nicht mitbekommen, dass sie das nicht hinkriegt wegen Botox oder so. Aber was ich so krass, weil das wäre ja, also und das ehrlich gesagt, deshalb glaube ich das nicht ganz, weil das wäre ja eine handfeste Begründung. Wenn ich jetzt sage, ich kann keinen Ballon aufpusten, dann kann ich das ja sagen. Und sie hat das dann ja total geleugnet. Also, dass sie zum Beispiel deshalb dann diesen Ballon irgendwie mit ihren Nägeln versucht zum Platzen zu bringen oder so, weil sie das nicht aufpusten kann, das wäre irgendwie sehr nachvollziehbar. Aber als sie dann darauf angesprochen wird bei der Verkündung, leugnet sie ja, dass das passiert ist. Und es ist ja sehr, sehr obviously passiert. Es gibt ja dann nochmal diese Nachschau und sie hat wirklich an diesem Ding gezogen und da reingekrallt und dann mit den Zähnen am Ende das, glaube ich, kaputt gemacht oder so. Und das finde ich immer so krass, weil diese Sachen sind ja alle auf Kamera und dass Leute sich dann trotzdem da so hinsetzen und sagen, nee, das ist nicht passiert, nee. Und wenn sie dann vorher gesagt hat, das läge am Botox, ich finde, das kommt für mich irgendwie alles nicht zusammen.
Ja, also ich glaube einfach, beides baut aufeinander auf. Also sie versucht erst die Balance und das Spiel auch richtig zu machen, kann es dann nicht wegen ihres Botox und ist halt genervt, weil sie einfach das nicht hinkriegt und halt merkt, sie wird jetzt wieder nicht Teamchefin und dann kriegt sie halt so ein paar mit Mühe und Not aufgeblasen, ist komplett außer Atem und kommt dann in ihrem ja nicht sehr sauerstoffgenährten Hirn darauf, ja, dann zerkaue ich die jetzt auch noch und setze mich über die Regeln hinweg, weil ich ja nicht genug nachdenke über die Konsequenzen. Und dann sowas kommt im Eifer des Gefechts dann zustande und in der Frustration, glaube ich, einfach.
Ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, um so ein bisschen gesellschaftskritisch auch auf so Sachen zu schauen. Irgendwie so spontan, aber also so dieses im Sinne von, dass Frauen literally sich selbst, wie soll ich das jetzt nennen, wie ist das Wort? Ich habe das nicht vorbereitet, diese Gesellschaftskritik, aber dass man sich selbst Nee, wenn man nicht mehr einsatzbereit ist, dass man sich so quasi ausschaltet, einfach um Dinge des alltäglichen Lebens noch zu meistern, in Hinblick auf, damit ich irgendwie einem Schönheitsideal entspreche. Kann man mir gerade folgen? Also ich meine so zum Beispiel sowas wie, man,
wo sind
man
wir denn macht jetzt?
Sich halt, also sorry, es ist mir nur gerade eingefallen, so dieses, dass sie in Kauf nimmt, dass sie ihr Gesicht nicht mehr richtig bewegen kann zum Beispiel, weil sie es halt voller Botox hat, weil das halt irgendwie momentan Trend ist oder irgendwie, also von Frauen auf eine Art vielleicht verlangt wird, dass sie halt faltenfrei und glatt und strahlend aussehen und so. Und ähnliches ja zum Beispiel bei so sehr langen Fingernägeln, dass man dann Dinge gar nicht mehr richtig hochheben kann, aber irgendwie ist das ein Schönheitsideal. Oder meinetwegen bei Gina Lisa, die sehr große Brust hat, hatten wir es ja letztes Mal drüber, die dann irgendwie sich gar nicht mehr richtig wahrscheinlich auf dem, also bei diesem Schneckenspiel gar nicht hätte mitmachen können oder Raupenspiel, was auch immer das war, weil das vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre irgendwie. Und das finde ich irgendwie, also wenn Schönheit so über Gesundheit und auch einfach so Funktionalität des Körpers steht, das finde ich echt krass, oder?
Ja.
Muss man auch mal drüber reden.
Ja.
Und
ja.
Ja.
Voll.
Und es ist jetzt natürlich eine sehr banale Situation, also dass man einen Luftballon nicht mehr aufpusten kann, aber ich finde es trotzdem auch krass. Also ja, anyway. Nur ein kleiner Exkurs.
Absolut. Also
weiter geht's.
Klar, das ist ein Problem. Also ja, ich kann gar nichts größer dazu sagen, weil es stimmt natürlich, dass man das dann hier sieht, aber es stecken ja dann immer sehr persönliche Gründe auch dahinter, warum man dann die und die Operation macht. Also zum Beispiel Erik ist ja auch gesichtsoperiert, wie ich ja schon mal hier gesagt habe, aber offensichtlich hat er nicht so die Lippen sich machen lassen, so sehr wie Franzi. Und diese Muskeln da unten komplett betäubt. Naja. Ja, Resultat des Spiels ist, also Erik und Edith treten als Team an und Team Stehfest gewinnt dann auch und sind dann auch die Teamchefs. Aber nach dem Spiel kommt es dann wegen dieser ganzen Franzi-Situation auch noch zu einem Streit, weil Martin da so nachfragt und da auch, muss man auch schon sagen, in so einem gewissen Ton so nach dem Motto, was war denn jetzt da das Problem eigentlich, ne? Warum wurdest du jetzt disqualifiziert? Und sie wollte es denn eben nicht erklären, wahrscheinlich auch, weil es ihr irgendwie unangenehm war oder weil es ihr irgendwie, weil sie halt genervt davon war, ne? Frustriert. Und dann schaukelt sich das so hoch und dann wird sie lauter, er schreit zurück, wenn du zu dumm bist, den Ballon zum Platzen zu bekommen, musst du mich nicht anschreien, ich bin nicht dumm, scheinbar schon, das war dann so zweimal hintereinander und das hat sie dann irgendwie so hochgeschaukelt und die beiden gehen da streitend auseinander.
Aber richtig Kindergarten-Level-Streit. Heul doch. Nö, ich heul nicht. Also das ist jetzt ein Zitat, das habe ich mir nicht ausgedacht.
Ja.
Das war wirklich ein Wortwechsel.
Ja, und Edith.
Und Martin Angelo halt wieder King im Sticheln, ne? Muss man halt echt sagen.
Ja.
Stichel, 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 Stichel.
Ja, es ist, und Franzi natürlich wieder so ihre kindische Art und Weise, es war eine Kleinigkeit, die aber letztendlich dann auch mal wieder am Ende die beiden einholt bei der Nominierung. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch so thematisiert.
Gezeigt, ja.
Edith hat natürlich jetzt Höhenluft und meint, es waren hier sehr viele nicht nett zu mir.
Mhm.
Und auch Erik meint, ich bin auf Rachefeldzug und so wollen sie das
Echt?
Ganze jetzt.
Sagen die beiden das?
Ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Dann gibt es Charade. Ne? Charade gibt es am Abend, soll gespielt werden. Und das war mal
schon iconic.
Das ist sehr gut aufgegangen, ja, dieser Plan.
Ja.
Gute Idee. Also die mussten jeweils dann eben Rollen der anderen annehmen. Und es kam dazu, dass Martin als die Lara. Welche Performance fandest du am besten von denen?
Also ich muss sagen, mich hat Kevin als Martin extrem überrascht.
Ja.
Der Mann ist ja richtig aufgeblüht in der Rolle. Das hat er sehr gut gemacht.
Ja, ja. Es hätte auch irgendwie so kippen können, ne? So von wegen, weiß ich nicht, wie viele schwulen Klischees willst du quasi in so eine Performance packen. Aber ich meine, er hat ja selber drüber gelacht und
ich fand, er hat aber Martin gut getroffen. Also es war jetzt nicht so ein, ich tue jetzt mal so, als wäre ich schwul und damit stelle ich Martin dar, sondern er hat ja schon Martins Angewohnheiten nachgemacht.
Ja, Dramatin.
So wirkte es auf mich. Dramatin war auch sehr lustig. Und am Anfang können ja auch die meisten sehr, sehr gut damit umgehen. Also Martin lacht zum Beispiel auch extrem darüber. Delara stellt ja dann Gina Lisa dar und Gina Lisa ist auch am Grölen, auch bei den anderen. Wirklich, die haut sich ja immer vom Sofa darunter vor Lachen. Und was ich übrigens spannend finde in dieser ganzen Konversation über, ist jetzt da was zwischen Erik und Gina Lisa und macht sich Gina Lisa vielleicht an Erik ran oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass da irgendwas sein muss, weil die Lara geht ja auch voll drauf ein. Also sie stellt ja Gina Lisa gar nicht allgemein als Mensch da, sondern der ganze Aufhänger ist, dass sie sich halt an Erik übelst dran macht. Also muss da ja schon was dran sein. Oder nicht?
Würde ich nicht sagen. Was also, weil das Gespräch, wo Edith ja mit diesen Prostituierten und so weiter argumentiert, war ja ein Gespräch mit Dilara. Und jetzt ist Dilaras Ziel, Edith weh zu tun, beziehungsweise sie auch von Erik zu entzweien. Ne, das ist ja auch ein bisschen eine Taktik an der Sache. Und deswegen glaube ich, der Anfang von allem ist die Projektion von Edith. So, und die macht es zum Riesenthema. Ich glaube, sonst wäre das gar kein Thema. Weder im Haus noch in der Show, weil, wie gesagt, es gibt ja gar keine Bilder so richtig dazu, zu diesem angeblichen Flirt. Und jetzt greift die Lara das dankbar auf und sagt, ja, ach so, das triggert dich, dann triggere ich dich noch ein bisschen dahingehend. So. Und so habe ich das eher interpretiert und es schlägt nur wieder voll ein, weil die Einzige, die da mit einer Fresse da sitzt, ist dann Edith, ne, die dann überhaupt gar keinen Spaß versteht.
Und, wobei Franzi das auch nicht lustig findet.
Naja, genau, aber das ist ja dann die Reaktion, weil Edith sitzt mit einer Fresse da und sie übertreibt dann auch komplett in ihrer Performance, finde ich, als Franzi, weil sie dann so auf einmal Franzi so als Alkoholikerin darstellt und dann auch den Satz sagt, in der Charade ist mein Outfit nicht ein kleines bisschen nuttig, so, und weder das eine noch das andere hatte ich bisher von Franzi den Eindruck. Also ich finde, das ist überhaupt nicht auch eine gute Performance sozusagen, weil, also ich habe sie nicht als wahnsinnig viel als Alkoholikerin oder irgendwie, dass sie wahnsinnig oft besoffen ist, wahrgenommen, noch, dass sie halt irgendwie sich besonders freizügig da anzieht, so nach dem Motto, dass es irgendwie ein Problem wäre für irgendjemanden oder was. Also ich fand das komplett überzogen, so, also diese Darstellung, weil, und das passt halt zu Edith, die einfach keinen Spaß versteht und dann sagt, jetzt muss ich einer anderen Person auch wehtun. Ich wurde hier wieder mal, mir wurde wehgetan, jetzt muss ich einer anderen Person auch wehtun.
Ja, und es ist ja schon auch so eine krasse Konkurrenz da zwischen Edith und Franzi schon zu diesem Zeitpunkt. Also die auch Franzi spürt. Und das finde ich irgendwie auch einen extrem interessanten Move, dass Erik halt mit dem Girl zusammenkommt. Also, dass seine Ex-Frau überhaupt gar nicht leiden kann und die Ex-Frau kann sie auch überhaupt gar nicht leiden. Er hat ja Kinder mit dieser Ex-Frau. Ansonsten wäre es vielleicht egal, weil die ja nicht mehr Teil seines Lebens ist. Aber finde ich irgendwie auch spannend, dass von allen Frauen, die es gibt, einige in Deutschland oder auch immer, ich weiß nicht, dass er sich genau sie aussucht. Naja.
Ja.
Zündstoff zu Hause.
Auf jeden Fall. Also ich fand Franzi als Erik auch sehr gut, weil sie dieses Ding mit ich will euch allen sagen, ich bin jetzt ein Einzelkämpfer, nochmal aufgegriffen hat, ne, diese wahnsinnig pathetische Scheißansprache. Dann Gina als Maurice war ja ultra cringe auch. Also
die
war
wird ja später so, nochmal relevant.
Ja, aber das war ja gar nichts, oder? Also das war
die
ja...
Die Einzelkämpferansprache?
Nee, das, ich meine Gina als Maurice.
Ach so. Nee, ich meinte jetzt, die Einzelkämpferansage wird später nochmal relevant. Gina als Maurice, ja, das war halt ganz kurz nur.
Ja, das war einfach, es hat sie überhaupt nicht getroffen. Also Maurice spricht doch überhaupt nicht so. Naja. Nee. Erik als Kevin war auch so haarscharf an der Transphobie vorbei. Ne, weil er diese Geschichte erzählt irgendwie mit, dass er da irgendwie so Ladyboy getroffen hat und so.
Ja, aber hatte das Kevin nicht erzählt? Ich war mir da nicht mehr sicher. Hatte Kevin diese Story nicht erzählt?
Ja, aber nicht so.
Okay,
also,
vielleicht
oder?
Hatte ich es auch falsch in Erinnerung. Ich weiß es auch nicht.
I don't know. Naja, die Lara ist
irgendwie
Gina.
Kam mir nämlich diese Geschichte irgendwie bekannt vor dann. Und dachte ich, hat Kevin das hier erzählt?
Also wenn dann aber nicht so, wie sie Erik jetzt hier irgendwie...
Wie Erik es erzählt hat. Also wenn Erik sich das einfach nämlich nur ausgedacht hat, ja, dann ist es schon absolut obercringe.
Ja.
Und es keine Referenz war zu irgendeiner Geschichte, die Kevin halt wirklich erzählt hat.
Also ich fand das Highlight,
die wiedergegeben.
Also mit das Highlight war auch Maurice als Edith.
Ja, auf jeden Fall.
Überhaupt so dieser ganze Style.
Mama, hat voll Zamba, gut. Lass mal fetzen, Radau.
Ja, ein klein bisschen, wie ist der Song nochmal?
Ein bisschen Didde, ein bisschen versaut. Ich weiß ja, was das erste Adjektiv ist. Ein bisschen sexy, ein bisschen versaut.
Ja.
Ich glaube so.
Ja. Also überhaupt finde ich, dass Maurice diesen Style extrem gut verträgt auch, ne? Haare so offen,
stimmt,
und dann diese kleinen Tattoos, ne? So ein bisschen Tom Kaulitz.
Ja, voll. Aber Franzi stand die Tattoos auch gut. Ich meine, sie ist jetzt auch mit Erik zusammen.
Ja.
Partner-Tattoo zu dritt, maybe.
Ja. Oh je. Ja, nach dieser ganzen Sache kam es dann zu auch einem sehr skurrilen Moment, nämlich diesem Tanz mit dem Regenschirm Edith für Erik. Also da habe ich wirklich in Großbuchstaben so cringe aufgeschrieben. Das ist ja unfassbar. Also da sitzt er, die Lara sitzt so daneben, ne, beim Rauchen ist es, glaube ich. Also sitzt einfach da und Erik sitzt so teilnahmslos irgendwie auch auf so einem Stuhl. Und da kommt Edith, angetrunken wahrscheinlich auch schon, und hat diesen Regenschirm in der Hand und will da irgendwie so Mary Poppins-mäßig irgendwie so ein sexy Tanz. Nee,
Rihanna-mäßig.
Ja, genau. Rihanna, Umbrella haben sie dann eingespielt.
Ja.
Aber irgendwie. Und dann schleudert sie mit diesem Regenschirm so umher und die Lara ist immer so, Moment mal, hier, triff mich mal nicht bitte. Und das ist so halb ein Angriff auf die Lara, halb irgendwie so ein sexy Tanz, aber es hat irgendwie, also,
ja.
Und Erik weiß auch so gar nicht, was da gerade abgeht.
Du hast so cringe in Großbuchstaben aufgeschrieben, ich habe cringe mit 12e aufgeschrieben.
Ja.
Cringe. Ja, sie kommt halt gar nicht drauf klar, dass sie nicht sein Main Focus ist, ne? Und das, also sie will halt, glaube ich, spüren, dass, wenn sie wollte, er
das ist der richtige Konjunktiv,
immer noch so zur Stelle ist.
Kevin wollte ist, ja, also ist ja auch,
ja, genau, ist ja auch der korrekte der Konjunktiv. Ja, genau. Also das quasi, ich glaube, so dieses Ding von, wenn ich wollte, dann könnte ich dich haben. Und dann
wäre halt auch
jetzt
so,
immer noch so.
Der erste von zwei hintereinander folgenden Reviermarkierungsmoves, weil am nächsten Morgen ist dann so, Edith duscht, ne, und schreit so aus,
oh mein Gott,
aus der Dusche raus. Oh. Moment mal, ich rieche übrigens, wenn sich hier einer einen runtergeholt hat.
Hier riecht es, als ob sich jemand einen runtergeholt hat.
Ja, und dann so, Erik, du warst doch hier duschen. Ist das nicht dein Sperma? Ich rieche doch dein Sperma. So,
ja, genau, oh mein Gott, ich wollte dazu nur ganz kurz sagen, dass das nicht möglich ist. Also, Moment. Was soll das? Also, weder kann man das doch riechen, wenn das jemand gemacht hat in der Dusche, das wird doch weggespült.
Naja, es kommt doch an, ob es
ist. Das ist ja nicht wie mit Urin im Schwimmbad.
Es kann ja sein, dass einfach im Trocknen am Ende dahin geht.
Aber sie soll mir nicht sagen, wenn nicht, dann muss sie zu wetten, das muss sie einfach gehen, wenn sie Sperma anhand des Geruchs erkennen kann, zu wem das gehört.
Ja.
Das finde ich dann schon next level.
Apropos
also,
Tom Kaulitz, ne?
Ja, genau. Und es waren, aber ich finde es gut, dass Erik das alles immer mit sehr viel Gelassenheit nehmen kann.
Ja, man kann es Gelassenheit nennen, man kann aber auch wirklich so einfach inneres Motor abschalten feststellen. Also, dass er einfach so.
Oder
ja,
wie?
Also, ich finde, er wirkt teilweise wie so weggetreten, einfach und so auch extrem traurig, finde ich. Also, so wirklich so, in so einem State of Depression, State of irgendwie komplett runterfahren. Mhm. Auch in den Interviews, finde ich so. Der hat er überhaupt einmal gelacht innerhalb dieser ganzen Teilnahme, so überhaupt ein Lächeln mal. Ja. Das ist einfach so wirklich extrem.
Ja, aber so ist er ja allgemein.
Ja, schon, aber das ist schon extrem nochmal, finde ich.
Okay.
Weil er auch wirklich so bösartig ist teilweise. So garstig irgendwie.
Ja, es ist kein Zuckerschlecken da drin, ne?
Ja.
Erst sind alle gegen ihn und dann schreit seine Ex noch aus dem Bad, hast du dir hier einen runtergeholt? Ich riech doch dein Sperma.
Ja.
Da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde, ja? Also, na gut, und das meine ich. Also irgendwie lacht er dann ja aber drüber, habe ich in Erinnerung, an diesem Morgen zum Beispiel. Also erst guckt er irgendwie so und starrt einfach so und dann lacht er aber irgendwie drüber. Also vielleicht wird es auch manchmal einfach nicht so richtig reingeschnitten.
Kapitänswahl.
I don't know.
Kapitänswahl. Erik und Edith wählen. Erik wählt Maurice, Kevin und Gina. und Edith wählt Franzi, Martin und die Lara. Dann gibt es das Teamspiel und das war das, wo sie so, was mussten sie da, das war dieser riesige Parcours, oder?
Ja, genau. Also mit diesem riesen Karren, immer von Punkt zu Punkt fahren müssen, um eine Frage zu beantworten und dann irgendwie was in ein Ziel zu transportieren.
Wie viele Geburtstage hat ein Mensch? Punkt
bekommen. War das?
Ja.
Was? War das eine Frage?
Ja. Gina sagt, ja, so viele, bis er tot ist. Und dann aber natürlich die richtige Antwort. Eins. Kennzeichen HB. Heilbronn. Es ist Heilbronn.
Aber das ist auch voll schwer. Mir ist Hansestadt Bremen auch nicht eingefallen. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, Heilbronn
aber
ist es nicht.
Wenn sie danach fragen, dann ist doch klar, dass sie so eine Hansestadt nehmen. Also wenn sie nach einem Kennzeichen fragen, dann würde ich schon das so...
Ist dir vielleicht klar.
Ja, I don't know. Zutaten von Bier.
Was ist das Kennzeichen WAK?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, aber
als
das
Kind
ist ja
immer.
Was willst du denn jetzt?
Das haben wir ganz oft gesehen. Das war irgendwie, glaube ich, in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin, auf jeden Fall. Aha. Und mein Bruder hat mir dann immer erzählt, das ist Wackburg, WAK-Burg. Und dann dachte ich immer, nee, das ist es bestimmt nicht. Du laberst mich doch hier nur von der Seite voll. Bis heute weiß ich nicht, was es ist.
Ja,
egal, du weißt es
auch. Ich sag mal so, man hätte das Problem lösen können. Man könnte sogar jetzt direkt lösen, dieses Problem.
Ja,
rauszufinden, was es ist.
Es bleibt ein Mysterium.
Okay. Schreibt's nicht in die Kommis.
Nee, bitte, ich will's nicht wissen.
Was sind die Zutaten von Bier? Gerstenkorn.
Wasser. Ja,
oder?
Gerstenkorn.
Klassisches Gerstenkorn.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Team Erik hat das Einhorn verloren. Was meinte ich denn mit dieser kryptischen...
Das Einhorn. Also da war so ein Einhorn-Pulli. So ein Pooltier, ja, wo man so sich draufsetzen kann. Und das war der letzte Punkt. Und die sind dann halt richtig losgerannt ins Ziel. Und dann ist dieses Pooltier von dem Karren runtergeflogen. Und Erik war dann so, oh mein Gott, dass genau das Einhorn jetzt da runterfällt, das ist ein Zeichen des Schicksals. Ja. Ich glaube, weil er darin halt sieht, dass sie jetzt verloren haben müssen. Weil genau dieses Einhorn eben runterfällt.
Aber es war nicht so. Genau, es war nicht so, Team Edith verliert. So. Und alle sind dominiert aus dem Team, also die Lara, Martin und Franzi. Und es ist so, dass das Verliererteam natürlich wieder diesmal ist es nämlich andersrum. Das Verliererteam bestimmt, wer die Show verlassen muss. Nicht das Gewinnerteam, ne, sondern die Verlierer nominieren sich selbst untereinander. Und das war letztendlich auch der Twist an dem ganzen Ding. Sonst wäre vermutlich die Lara geflogen. Und jetzt ist es so, dass sie durch diesen Twist es hinbekommen haben, dass Martin dann fliegt. Martin hatte es quasi auf dem Fuß, die Entscheidung. Wenn er sich hätte anders entschieden hätte, aka wenn er die Lara nominiert hätte, dann hätte er einen Gleichstand hinbekommen.
Super lost.
Und
dann hätte Erik ja entschieden.
Genau, dann hätte Erik entschieden als Teamkapitän.
Ja.
Und
deshalb hat er den Rauswurf leider verdient.
Also wirklich, das ist wirklich so unfassbar blöd.
So dumm.
Wie beim ersten Mal schon.
Ja.
Also Franzi wählt nämlich Martin und die Lara wählt Martin. Dadurch hatten sie zwei Stimmen. Und es war klar, dass Edith die Lara wählen wird. Und jetzt hätte nur noch Martin auch die Lara wählen müssen. Dann hätten sie den Gleichstand gehabt. Naja. Und dementsprechend, Martin hat die Wahl nicht verstanden. Er dachte, dass Erik auch abstimmt, ist dann seine Erklärung. Also, dass er eine feste Stimme quasi hat und selbst das ergibt nicht mal so richtig Sinn, weil dann hätte er doch auch die Lara wählen sollen. Dann hätten sie drei auf die Lara gehabt. Aber naja, gut.
Ja, halt einfach nur, weil er da seine persönlichen Unsympathien nicht zur Seite packen kann.
Ja.
In dem Moment.
Ja,
also es ist ja der einzige Grund für diese Wahl. Und es ist so lost einfach, weil er sich da halt ganz kurz mit Franzi gezankt hat.
Ja.
Oder nicht?
Ja, genau.
Ja, es ist... Nee.
Naja. Folge 6. Maurice, Franzi, die Lara ist ja jetzt ganz klar das Team. Was ich dann komisch fand oder was mich überrascht hat, ist, dass in dieser Auflistung, die dann Promis in der Palme am Anfang der Folge gemacht hat, dass die ganz klar Kevin in dieses Camp auch gezählt haben. Also das hätte man so jetzt nicht...
Dass er da...
Ja.
zur Allianz gehört. Ich denke,
dass er zu dieser Allianz gehört.
Ich glaube, so schleichend irgendwann ist er da so mit reingegliedert
worden. Ja, ich glaube auch, aber ich finde, das war schon so, das hat man jetzt aus dem, was gezeigt wurde, nicht unbedingt herauslesen können, dass er jetzt so stark in dem Team ist. Mhm. Weil es wird ja auch dann später in der Folge nochmal relevant, dass es ja diesen Handshake gab zwischen Erik und ihm. Und aber jetzt war es dann von Anfang an irgendwie so klar, ja, der ist anscheinend doch loyaler zu denen. Und,
ja, weil ich meine, er taktiert ja schon auch immer mit denen zusammen, muss man ja auch sagen. Also die rotten sich dann zusammen und überlegen und so. Also irgendwie ist er ja da offensichtlich rübergewandert mit der Zeit. Ja. Naja, Erik spricht an, Maurice und er sind wie Romeo und Julia. Ihre verfeindeten Familien ist eigentlich auch iconic. Also irgendwie durchschaut er das ja offensichtlich, dass Maurice durch die Allianz, also die verfeindete Familie aka, von ihm ferngehalten wird. Aber eigentlich weiß er tief in sich drin, liebt Maurice ihn. Was denkst du? Ist das so?
Mein Gott, was heißt Liebe, ne? Aber die, weiß nicht, die werden halt wissen, das ist halt hier ein Game und die haben irgendwie, schon auch irgendwie Spaß miteinander oder keine Ahnung, die finden sich irgendwie, kennen sich ja auch schon länger und so, deswegen ist es halt auch so, in diesem Format sind wir jetzt irgendwie hier in diesen unterschiedlichen Gruppen, weil es halt um unseren Gewinn geht, aber eigentlich mögen wir uns ja oder finden wir uns irgendwie auch lustig, so vielleicht und man hat es dann hier auch aufgegriffen, ne? Und die beiden haben auch mitgespielt und haben auch solche O-Töne dann in so einer kurzen Theaterstunde quasi serviert. Und sie haben dann gesagt, ja, wer ist eigentlich zuerst gestorben? Beide sind gestorben, aber wer ist denn zuerst gestorben? Das war dann so ein bisschen der Spannungspfeil für die komplette Folge.
Ja, genau. Stimmt. So, Dschungelcamp S-Spiel, nächste Runde.
Paarungszeit.
Kapitänsspiel.
Ich habe mir davor noch aufgeschrieben, dass Gina im Bikini wirklich mit ihrer Bräune wirklich Major Brathähnchen-Energy ausstrahlt. Ne? So, also, nein, aber das war wirklich, oder?
Ich erinnere mich nicht.
Also mit diesem hellen Bikini und dann wirklich mit dieser extrem braunen Haut.
It's giving Brathähnchen. Eieiei.
Gut.
Maybe.
Dann Paarungszeit. Sie haben alle diese Forscher-Outfits an.
So heißt das Spiel. Ich war jetzt ganz kurz verwirrt.
Ja.
Keine Paarungszeremonie.
Maurice scheißt sich komplett ein, habe ich mir aufgeschrieben, weil es ja um diese Mystery Boxes geht. Ne? Du schaust quasi, du greifst in so Boxes rein und da sind eklige Sachen drin. Und Maurice und Gina vor allem haben gar keinen Bock darauf. Bei Kevin war ich leicht irritiert.
Nach kleinen Kärtchen wühlen. Und das ist dann quasi wie ein Memory. Also so funktioniert das Spiel. Es ist quasi Memory, sie müssen diese Boxen reinfühlen und immer wenn sie zwei zusammenpassende Texturen finden, dann gehören irgendwie diese Kärtchen zusammen, die sie da drin finden.
Und du brauchst auch eine gewisse Anzahl an Pärchen, die du findest, damit es überhaupt gewertet wird.
Ich glaube, sechs Stück, also auch echt einige.
Ja.
Und ich glaube, die hatten nur 5 Minuten Zeit, kann das sein? Es war super kurz, glaube ich, das Spiel.
Weiß ich nicht.
Ja, naja. Du wolltest gerade sagen.
Ja, ich war ein bisschen irritiert von Kevin, weil ich dachte erst, er schlägt da immer rein. Er schlägt da immer so blind in diese Boxen rein und dachte mir so, what the fuck, was? Also, dass er irgendwie die Tiere versucht, also die Insekten so totzuschlagen einfach. Aber anscheinend, dass er da nicht reingepasst hat, ne, in diese Vorrichtung.
Sein Unterarm war zu stark trainiert.
Ja.
Das hat man halt beim Bau dieser Kisten einfach nicht mit einberechnet.
Ja, und jetzt gibt es nämlich keine Ansprache von dir über Männlichkeitsbilder und warum müssen sie immer so aufgepumpt sein und dass es sie im Alltag ja auch behindert.
Doch, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber das ist auch deine Rolle vielleicht. Als
ja, nee.
Ja, nee, stimmt auch. Es ist traurig.
Weil ich hab mir hier
traurig, dass man nicht mal mehr in eine Mystery Box greifen kann als Mann.
Ja.
Mit so einem dicken Unterarm.
Ja. Ich habe Kevin schlägt alles tot, Fragezeichen steht hier bei mir.
Ja, Gina Lisa tritt einfach an. Biggest Shock of the Century. Das erste Spiel, was sie mitmacht, glaube ich.
Ja, also halt mitmacht, ne? Also das ist auch sehr ängstlich, genau wie bei Maurice.
Ja. Na gut.
Ja.
Also das Spiel läuft für niemanden gut. Niemand hat Geld erspielt am Ende. Schade.
Schade.
Und ein paar Leute haben ein paar Pärchen gesammelt. Und
ja, Drama aus dem Nichts am Tisch steht bei mir als nächstes. Ja. Also wirklich, ja, so man versteht.
Kevin äußert sehr sachliche Kritik.
Man versteht gar nicht, was hier jetzt, warum auch diese, also sie schneiden ja gar nicht irgendwie in den Entstehungsprozess hin, sondern sie schneiden einfach Kevin, mega pissiger Ton Richtung Edith. Edith, wäre schön, wenn du dein Zeug auch mal wieder aufräumst. Das war gestern und heute nämlich auch schon so. So, und das war der Anfangs-O-Ton.
Ja, genau. Also sie schneiden ja schon dann ein bisschen Kontext rein, in den sich, dass man sieht, okay, Edith lässt öfter mal
so ja, als Rückblende.
Avocado irgendwie schüsseln. Genau.
Also wie zum
davor
Beispiel,
sieht man das nicht.
Also ich habe mir da wirklich gedacht, so das Sommerhaus, wie die immer Streits etablieren, ist so the gold standard, finde ich. Da weiß man immer ziemlich genau, was jetzt hier abgeht eigentlich.
Worum es geht.
Aber hier ist es so, okay, warum sind die Leute so aufgebracht? Und dann wird das alles aus Rückblende erzählt und ich bin irgendwie verwirrt gewesen.
Naja, aber so oder so ist es ja trotzdem, also was mir halt aufgefallen ist, es ist ja auch nachvollziehbar, er will es irgendwie ordentlich haben. Dieser Streit geht ja darum, dass Edith öfter mal ein paar Schüsseln rumstehen lässt. So, mir wird es auch so gehen. Wenn ich irgendwo wohne, würde ich auch wollen, dass Leute hinter sich herräumen und nicht überall irgendwie Stuff rumsteht, vor allem wenn ich gerade sauber gemacht habe oder wie auch immer. Andererseits ist es halt auch so, dass du andere Leute zu nichts zwingen kannst und sie auch nicht kontrollieren kannst. Das heißt, wenn du das halt gerne möchtest, dass es ordentlich ist und du sagst einer Person, ey, du kannst du vielleicht drauf achten, dann macht die das halt oder die macht es nicht. Aber du hast halt leider keinen Einfluss drauf. Du kannst sie drum bitten, aber sie macht am Ende halt, wie sie will, weil wir sind halt leider alle verschieden und unsere eigenständigen Menschen und so. Und ich fand in der Hinsicht, für mich kam es so rüber, als ob er ganz schön übertreibt. Weil es war ja nicht so, dass er dann einmal gesagt hat, ey, du kannst du das vielleicht mal machen oder und das noch einigermaßen sachlich formuliert hat, sondern er hat ja in einer Tour da auf sie eingeredet und nicht locker gelassen und es auch so unsachlich formuliert mit, hab dich mal unter Kontrolle in deinem Kopf, jetzt heul mal hier nicht rum, das interessiert mich alles nicht, alle anderen kriegen das auch gebacken, du bist nichts Besonderes. Also, als ob er halt auch will, dass sie irgendwie explodiert, keine Ahnung, so. Also, das ist doch, jede WG ever hatte schon mal dieses Problem. Und wenn man so, also kein Wunder, dass sich dann alle streiten, wenn man das, also, wenn man das halt auch so anspricht, weißt du, was ich meine? Und ich hatte auch das Gefühl, es war schon sehr, sehr lange ersichtlich in diesem Gespräch. Also Edith ist dann irgendwie, fängt schon an zu weinen und wie auch immer, spricht dann natürlich von, okay, sie kann irgendwie nichts dafür, ADHS und so, kann man jetzt drüber denken, was man will und so weiter. Aber es war irgendwie offensichtlich, dass das überhaupt nicht konstruktiv gerade ist, was da passiert. Und irgendwann flippt sie halt aus. So. Und knallt da so eine Schüssel auf den Tisch und sagt, du, jetzt hör doch einfach mal auf damit. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht genau.
Naja, woraufhin, also du musst ja schon dazu sagen, dass also er sagt das in dieser Aufgeregtheit als erstes. Und dann sagt sie sofort, ja, ich kann das halt nicht wegen meines ADHS. Also bei mir ist halt, ich kann nicht mit Ordnung. Das liegt an meinem ADHS. So als als erste Replik direkt auf diesen Vorwurf, der zugegeben sehr scharf formuliert war. Und dann geht Kevin halt direkt in dieses, ist mir doch scheißegal, was mit deinem Kopf los ist, so bring da mal Ordnung rein, so nach dem Motto.
Ja, und das ist halt abgefuckt.
Ja, voll. Aber es ist natürlich auch, also ich glaube, bei Edith ist, also ich finde auch, dass Edith hier besser rausgeht aus dem Ganzen und dass ich überhaupt nicht verstehe, warum Kevin so ultra penetrant war und da so lautstark war, aber die Menge oder die Quantität, in der Edith immer wieder als Gründe für alles ihr ADHS aufführt und das auch sofort sagt, ne? statt dass sie halt sagt, ja stimmt, hätte ich wegräumen können, so nach dem Motto, aber ich tue mir halt da schwer irgendwie, weil so.
Voll.
So, ja, und halt aber sofort halt sagt, ey, check's doch, ich habe ADHS, ich kann das nicht, so. Das ist halt Und das ist halt nicht zum ersten Mal so, sondern sie nimmt es schon immer mal wieder. Auch im Dschungelcamp war das ja so, dass immer wieder so, ich habe ADHS und das ist so der Freifahrtsschein für alles. So. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen was Kevin noch höher schaukeln lässt, dass er auch denkt, das ist doch keine Begründung so. Weil er sagte dann im O-Ton auch, ey, ich habe ADHS, Gina hat ADHS. Erik hat
alle haben ADHS
und wir kriegen das alle hin. So.
Sehr stark ausgeprägt, sagt er. Oder sogar sehr, sehr stark ausgeprägt das ADHS. Haben die alle da drin. Ja, trotzdem. Also ich denke mir, es wird ja dann auch gezeigt, zu Ediths Vorteil. Also ich glaube, sie ist halt auch verletzt, weil er quasi ihr so vorwirft, du trägst hier nicht deinen Teil zur Gemeinschaft bei. Und das ist, glaube ich, so sein Argument unter anderem. Und sie sagt dann, ey, aber ich tue doch auf andere Arten und Weisen was für die Gemeinschaft. Also sie bereitet dann irgendwie Essen zu oder was auch immer. Und ich sehe da schon, was sie meint. Also genau dieses Ding halt von, ich weiß nicht. Also ich glaube das jetzt einfach mal, dass sie das wirklich nicht mit Absicht stehen lässt. Keine Ahnung, ich habe kein ADHS, deshalb kann ich mich da nicht reinversetzen. Aber es ist einfach am Ende des Tages nicht so eine große Sache. Die sind da für 2 Wochen. Kevin, räum halt die Schüssel weg, wenn sie dich stört. Du musst da nicht für immer mit ihr leben. Oder sei einfach leise. Ignoriere einfach, dass die Schüssel da steht. Denk ich mir. Aber dann so auf sie einzureden und ihr das so klein zu reden und dann so dieses, komm, hab dich mal unter Kontrolle, das interessiert mich alles nicht, das kriegst du auch mal gebacken und so, finde ich einfach daneben. Weil ich mir denke, keine Ahnung, er weiß doch auch nicht, was bei ihr abgeht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann lass es einfach. Denke ich mir halt. Und für mich hat es einfach so, ich meine, es hat dann ja später auch, Edith sagt dann so, ja, immer cool, wenn riesige Männer auf Frauen so irgendwie so einreden oder irgendwie sie anschreien oder so. Und ich checke, was sie meint, weil es ist einfach so, Kevin muss halt checken, dass er halt 2 Meter groß ist und einen Oberarm hat, der wahrscheinlich, Unterarm, der so dick ist wie mein Kopf oder so, keine Ahnung. Und dass wenn er da steht und irgendwie energisch redet, dass er einfach eine andere Verantwortung dafür trägt, wie er rüberkommt. Es ist einfach so, mit Privilegien kommen halt einfach auch Verantwortung so auf die Art. Und er hat halt diese körperliche Überlegenheit, er ist ein riesiger Mann so. Also mir wäre auch sehr unwohl dabei, wenn so ein Kevin auf mich einredet. Und also da muss er sich halt auch einfach unter Kontrolle haben, ist meine Meinung. Und wie er dann auch damit umgeht, als Ede dann halt eben ausrastet und sagt, jetzt hör doch einfach mal auf, was ich auch zu Recht finde in dem Moment, weil ich es nicht cool finde, dass er immer weiter auf sie einredet so, dass der erste Instinkt auch von ihm ist, dass er sie auslacht. Es hat für mich einfach so was Misogynes, diese ganze Situation aus meiner Perspektive. Also, oder sagen wir mal, einfach so, was, womit man als Frau immer wieder konfrontiert ist, so dieses, du wirst gar nicht ernst genommen. Also wenn man irgendwie mit Männern im Laufe des Lebens in verschiedenen Kontexten zu tun hat, dass Edith ja, es ist halt am Ende so, sie ist ein eigenständiger Mensch und sie kann machen, was sie will. Wie gesagt, Kevin kann sie darum bitten, da irgendwie bestimmte Dinge zu machen und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, und ich sag's nochmal, mich würde das auch abfacken, wenn ich mit Leuten zusammen wohne und die lassen alles überall stehen und so weiter. Aber im Endeffekt, also, er hat keine Autorität über sie, so. Und dass er die aber so krass einfordert, das ist einfach was Frauen in dem Maße nicht über Männer tun können. Und vor allem nicht über so einen riesigen Mann mit so dicken Muskeln und so einer tiefen Stimme. Und ich fand's eklig, irgendwie dazu zu sehen, keine Ahnung, wie er sie dann ausgelacht hat und so. Dieses direkt dann auch sie so lächerlich machen. Du interessierst mich nicht, krieg dich ja unter Kontrolle, da, 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 da. Ja, fand ich doof. Was denkst du?
Ja, ich fand's auch doof, weil das, wie gesagt, aber ich hab das einfach, weil dieser Kontext auch komplett gefehlt hat, auch alles so unter den in die Schublade quasi einsortiert, mit dem falschen Fuß aufgestanden, so bei Kevin. Also weil das davor und danach ja null Konsequenzen hatte, auch wenn man sich dann die Nominierung anschaut, er nominiert dann ja. Edith, aber das war ja da gar kein Thema mehr. Die waren ja dann wieder voll okay miteinander. Zumindest hat man so das Gefühl gehabt. Und deswegen, wie gesagt, mir hat dieser Kontext gefehlt. Und dann habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er da so energisch argumentiert. Ich finde auch, dass Edith da besser rauskommt, weil es diese Rückblenden gab und weil man auch gesehen hat, sie macht ja was und so weiter. Und ich persönlich sage ja auch immer diesen Formaten, ich verstehe die Leute komplett, die da nichts machen, weil ich denke mir auch so, ich bin da 2 Wochen in einem fremden Haus und warum, also ich, keine Ahnung, ich habe da auch nicht so den Ansporn, dass es da super ordentlich immer aussieht, glaube ich. Es ist dann natürlich ein Problem, wenn andere ein Problem damit haben und es so zu einer Ungleichbehandlung kommt sozusagen, dass ich die anderen ausnutze dafür, dass sie für Ordnung sorgen wollen und ich mache nichts, so nach dem Motto. Aber ich persönlich habe nicht so den Anspruch, dass ich da super viel machen müsste. Deswegen, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde, es täte Ede trotzdem gut, wenn sie halt mal bei der Sache bleibt, wenn halt argumentiert wird. Also wenn sie halt dann sagt, wenn sie halt nicht auf die ADHS-Nummer geht, sondern wenn sie sagt, ey, ich sehe das nicht so, dass ich hier Sachen die ganze Zeit wegräumen muss. Außerdem habe ich den Nudelsalat gemacht und so weiter. Das und dann aber auch später wenn, finde ich es auch, also stimmt alles, dieser Eindruck, 2-Meter-Mann, der die Stimme gegen eine Frau erhebt und so weiter. Aber ich finde es auch unnötig, auf diese Metaebene zu gehen. So zweimal nämlich. Sie sagt, manche Menschen haben da ein dickeres Fell, wenn mich ein Mann so anschreit. Und immer, also so, immer wenn 2-Meter-Mann die Stimme erhebt und so weiter. Ich finde, sie hätte es nicht nötig, auf diese Metaebene zu gehen, sondern sie könnte bei der Sache bleiben. Weil es wirkt halt so, als würde sie ständig Ausreden finden quasi für, warum sie jetzt unfair behandelt wird. Sie wird unfair behandelt, dann sag's aber halt auch sachlich, also bezüglich des echten Vorwurfs und nicht, weil das und weil das, so wegen dieser ganzen Metaebenen, hätte
aber
sie
ich finde, das
nötig,
ist auch ein echter Vorwurf an der Stelle, muss ich schon auch sagen. Also meine Einschätzung. So, also wenn ich mich nur in die Situation reinversetze und ich finde trotzdem, dass du recht hast und dass es auch so ist, also ein reifer Umgang damit, wenn jemand was äußert, ne? So Kritik und das ist ja auch, man kann ja auch Kevin nachvollziehen, dass, wie gesagt, dass er dann vielleicht davon genervt ist und so. Und dann, genau, dass man irgendwie so sagt wie, ah ja, sorry, wie auch immer, hätte ich wirklich machen können, genauso wie du sagst. Aber ich finde trotzdem, dass es trotzdem auch ein gerechtfertigter Punkt, jetzt habe ich vergessen, wie du es gerade ausgedrückt hast, ist zu kritisieren, in welcher Rolle Kevin in dem Moment Edith gegenübertritt.
Aber nicht als erstes.
Das ist einfach so.
Ich finde, das hat aber so ein Geschmäckle, wenn ich immer diese übergeordneten Punkte so als erstes nenne, weil dann wirkt es wie eine Ausrede, finde ich. Die es nicht ist, ich sehe es ja genauso, aber das wirkt so. Es wirkt einfach wie eine ganz schlechte Art und Weise zu argumentieren. Weil du eben nicht bei der Sache bleibst, sondern halt so das große Ganze so immer nach vorne stellst. Und das finde ich ist nicht, also das finde ich ungut so zu diskutieren irgendwie.
Warum?
Ja, weil also das ist einfach, habe ich den Anspruch, den Konflikt zu lösen, oder habe ich den Anspruch, quasi auf ein Problem, ein größer liegendes Problem aufmerksam zu machen? Und ich hätte erstmal den Anspruch, ich muss hier nicht irgendwie das in der Öffentlichkeit, es wirkt halt so öffentlichkeitswirksam, so ich will mich in die Opferrolle stellen von einem großen gesellschaftlichen Problem, wenn man das Problem aber auch im Kleinen einfach kurz lösen könnte sozusagen. Wie gesagt, man kann das alles ansprechen, aber man kann diesen kompletten Konflikt auch viel einfacher auflösen, als es direkt so auf eine gesellschaftliche Ebene zu heben, meiner Meinung nach.
Aber wie geht man denn dann um in so einer Situation als Frau? Also ich frage echt jetzt einfach so aus Neugier, nicht im Sinne von, dass ich das entwerten will oder so, sondern wie geht man denn dann um, wenn man in so einer Situation ist? Und also zum Beispiel, sie fühlt sich jetzt irgendwie, also ich weiß, mich hätte das doll getriggert, wenn ich da irgendwas sage. Ich glaube, ich hätte jetzt auch anders reagiert als Edith. Aber sagen wir mal, ich sage irgendwas oder jemand pusht mich so sehr, dass ich irgendwann sage, jetzt hör einfach mal auf, ich flippe sonst gleich aus. Und dann lacht die Person mich auch noch aus. Ich weiß, das hätte mich persönlich total getriggert und auch total verletzt. So, wie geht man denn dann
naja, ich will jetzt keine
um
Frau,
mit sowas?
Ich will jetzt Frauen nicht hier belehren, wie sie sich da verhalten sollen, weil das sie hat da emotional reagiert. Und das ist natürlich legitim so. Sie hat sich da so verhalten, wie sie halt dachte. Ich sage nur, allgemein finde ich, dass Diskussionen besser funktionieren, wenn du sie nicht sofort auf so eine Metaebene hebst und wenn du nicht direkt das Totschlagargument sozusagen bringst, sondern halt erstmal bei der Sache bleibst und bei dem Teller und bei der Schüssel und halt erklärst.
Und dann sich langsam hocharbeitest.
Ja, genau. Ich finde einfach nur, das ist einfach so, weil sie könnte so leicht diesen Konflikt gewinnen mit den Rückblenden, die wir gesehen haben. Wenn sie einfach sagen würde, ey, was ist denn, Kevin, was ist denn gestern eigentlich? Habe ich dir nicht Nudelsalat gemacht, den du auch gegessen hast? So? Und das Problem wäre, und er hätte ein viel besseres Gegenargument gehabt und nicht sofort, ja, aber ich habe ADHS. So. Weil dann ist er sauer, weil er denkt, sie lenkt ab und findet eine Ausrede. Und hätte sie ihm das mit den Männern und die Frauen anschreien gesagt ins Gesicht, was sie ja nicht getan hat, weil es war im O-Ton, aber hätte sie es ihm gesagt, dann hätte er wieder gesagt, boah, jetzt bin ich hier schon wieder der toxisch maskuline Mann und so weiter. Ne? So es geht weg von dem konkreten Problem und geht dann auf so eine Überebene, die es nicht braucht, meiner Meinung nach.
Ja, es ist halt irgendwie kompliziert, weil es ist ja trotzdem Teil irgendwie dann davon. Also ich checke das, ja. Und sie hat da einfach nicht gut irgendwie dann auch kommuniziert, wie du sagst, oder ihren Punkt irgendwie klar gemacht oder was auch immer. Ich glaube, Edith fühlt, also es ist halt wirklich so, wie die anderen sagen, auch wenn Edith das nicht gerne hört, aber sie fühlt sich halt wirklich sehr schnell angegriffen. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich halt sehr schnell irgendwie so fühlt, als ob sie irgendwie alles falsch macht oder so.
Ja, und dazu und, kommt natürlich ihre...
Und dann in so eine Verteidigungshaltung geht.
Ich verstehe das ja auch
komplett. Dass sie halt dann zum Beispiel in der Situation bleiben kann.
Die Frau wurde vergewaltigt, ja. Ne? Die hatte eine ganz schlimme Erfahrung. So, das ist natürlich klar, dass sie da auf manche Sachen anders reagiert. Ich sage, das ist auch gar nicht so im Hinblick auf Edith, sondern allgemein ja. Das Thema, wie Diskussionen nicht so eskalativ verlaufen müssen. So finde ich immer es klüger, bei der Sache eher zu bleiben, als jetzt so groß auszuholen. Naja.
Ja.
Genau, wir machen so weiter mit dem Ergebnis des Spiels. Franzi und die Lara sind die Gewinnerinnen und damit die Kapitäninnen. Die Lara sagt, die nächsten 2 Tage seht ihr nur noch eingebildet und arrogant. Sie ist extrem schadenfroh, geht dann auch so in dieses Bungalow von Erik und Edith rein und meint so, hey, ha, ich bin die Gewinnerin und so. Also das ist Classic. Die Lara natürlich auch.
Wer dachte, dass Erik und Edith unsympathische Gewinner waren, hat noch nie Delara gesehen.
Das ist richtig.
Muss man wirklich sagen. Also, ich glaube, das ist dann später, dass Franzi sogar sagt, sie wünscht irgendwie, Delara wäre es nicht geworden oder so.
Ja, aber das hat sich auf diese andere, diesen Delara-Tag
bezogen. Andere Situation, ne? Ja, genau. Ja, naja.
Erstmal kommen nämlich noch die Grußbotschaften und da habe ich mir nur aufgeschrieben LW und habe nichts, und ich habe, glaube ich, auch währenddessen irgendwie eingedöst oder so.
Während der Videobotschaften. Ja. Genau, also es kommen nämlich beide Kinder, das hast du ja vorhin angesprochen, es kommen beide Kinder von Erik und Edith von. Es ist lustig, weil sie sehen echt aus wie Mini-Versionen von ihnen. Also die Tochter hat halt auch irgendwie so Microbangs und dann der Sohn, der halt ein bisschen älter irgendwie zu sein scheint, sieht dann vom Haarschnitt auch irgendwie ein bisschen aus wie so ein kleiner Erik. Es ist funny. Naja. Ansonsten, ja, sagen halt ein paar Leute, hey, macht das super. Aufgefallen ist mir, dass bei Kevin kein Familienmitglied oder so ihn gegrüßt hat, sondern seine Kolleginnen. Ich meine, vielleicht sind sie sehr gute Freunde auch. Wer weiß.
Also ich würde das übrigens auch nicht wollen. Also ich würde nicht wollen, dass meine Familie da eine Grußbotschaft macht.
Zu sehen ist?
Ja.
Na gut. Ja. Ich glaube, mir wäre das egal, wenn die das wollen. Warum nicht?
Ja, voll, aber ich wüsste, dass die das nicht wollen, sozusagen. Und deswegen würde ich mich da sehr wundern, wenn die dann auf einmal so zu sehen wären. Deswegen würde ich einfach da irgendwie dich angeben oder so.
Ja, genau, aber ich hoffe doch, dass dann irgendwie Freunde von mir was sagen würden und nicht so meine Arbeitskollegen. Da würde ich mir denken, ah ja, hallo Leute. Das hätte ich irgendwie strange. Aber
kann man mit Arbeitskollegen nicht befreundet sein oder wie ist das?
Doch, aber er hat ja sie nicht seine Freundin genannt, sondern seine Arbeitskollegin. Und dann denke ich mir, okay, dann wird das wohl das Ding sein, was so die Beziehung ausmacht.
Ja.
Denke ich mir. Aber na gut.
Vielleicht wollte das einfach nur erklären.
Ja.
Präziser erklären.
Okay.
Ja, genau. Also ich hab dann noch so ein bisschen im Kopf gehabt von Gina Lisa, die dann von ihrem Patenkind noch
die
Nachricht bekommt. Aber sonst habe ich da nichts nicht aufgepasst, ehrlich gesagt.
Ja, es war nicht so das Highlight.
Dann kam die Nachricht, dass eine Person, auf die sie sich jetzt einigen müssen, einen besonderen Brief bekommt gleich.
Der Delara-Tag startet.
Ja, und dann gab es erstmal diese Abstimmung, wo jeder dann seinen Namen genannt hat, außer Erik, der dann gesagt hat, ja, ich würde Edith nehmen.
Und iconic. Dann, und ich finde es so schade, dass sie das nicht als offizielle Abstimmung gelten haben lassen.
Ja, ja, also ich fand es natürlich gut, weil ich nicht wollte, dass Edith das bekommt, aber es wäre geil gewesen, weil das irgendwie ein schlauer Move war von Erik in dem Moment.
Ja,
Aber dann wählen 4 die Lara und es gibt dementsprechend den großen
Nachdem
die Lara-Tag.
Nachdem sie wie ein kleines Kind darauf bestanden hat, dass sie gewählt wird und immer wieder gesagt hat, das ist heute die Lara-Tag, muss man halt sagen.
Ja. Und die Lara darf dann eben, das ist ihre Belohnung, eine Nominierungskarte verteilen. Und die geht dann an Erik. Also Erik ist, egal in welchem Team, egal wie er an ist, nominiert.
Und das hat mich genervt. Ich habe das auch nicht gecheckt, wieso Promis unter Palmen die Lara so viele Matchbälle gibt.
Ja,
warum muss Erik jetzt gehen?
Ja, weil ich glaube, dass dass die schon diese unfaire Team, die Stehfels da eingebaut haben, weil sie schon sehen, dass es unfair ist und nicht wollen, dass das am Ende der Grund ist, warum die beiden dann auch gewinnen. So, ich glaube schon, dass die denen, dass es so, um es gebalanced zu lassen, dieses Tag-Team, was sie da haben einziehen lassen, dass sie denen auch so ein paar Steine in den Weg legen müssen. Und es ist ja nicht so, dass das klar ist, auf wen sich die Gruppe jetzt einigt. Das ist ja trotzdem noch deren freie Entscheidung, wer diese Nominierungskarte wer die verteilen darf. Aber die haben sich dann für die Lara entschieden, was die wahrscheinlichste Variante war, aber trotzdem ist es nicht gesagt gewesen. Und finde ich okay. Also ich finde dieses Maß an Regulation okay, weil es eben jetzt nicht so war, aus dem Nichts, Erik ist nominiert, sagt jetzt einfach das Format, sondern es gab schon gewisse Entscheidungen, die Leute selber getroffen haben, bis es dahin kommt.
Ja, okay.
Ja.
Schade trotzdem, ich bin ja Team Stehfest.
Das finde ich immer noch. Famously. Das finde ich immer noch crazy.
Wild, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also sonst, also ich finde es eher krass, dass du die anderen so als Underdogs wahrnimmst, weil für mich ist das einfach die krasseste Bestätigung, dass sie das nie waren. Ich hatte das Gefühl, die hatten von Anfang an die Zügel in der Hand und ich glaube, das bestätigt sich ja jetzt.
Ja, ich finde, sie haben sich das schon erkämpft. Also dadurch, dass sie Franzi auf ihre Seite gezogen haben, dadurch, dass sie Kevin auch auf ihre Seite gezogen haben. Nur deswegen sind Maurice und die Lara jetzt so mächtig. Also und dass Franzi da überspringt, das ist eine Sache, die nicht so klar war, finde ich, von Anfang an. Und vor allem bei Kevin auch nicht. Also ich finde, die haben das einfach taktisch gut gemacht. Und deswegen habe ich auch für die beiden geroutet, weil von Anfang an sie mehr sympathischer waren im Hinblick auf, wie sie das Spiel angehen, weil auf der einen Seite bei Kevin, bei der Stehfest war halt dieses, die nehmen das Spiel super ernst, die bringen da irgendwie diese realen Themen mit, ne, mit irgendwie müssen unsere Kinder ernähren und so. Dann ist dieses, wir werfen Edith raus, so eine Majestätsbeleidigung für Erik. Ich fand das alles unsympathisch und irgendwie hat mir dieser spielerische Ehrgeiz von Maurice und die Lara immer besser gefallen und deswegen, glaube ich, war ich von Anfang an so moralisch auf deren Seite. Ja.
Ja, ich glaube, bei mir ist es halt echt einfach dieses Muster von wenn, und das war ja dort auch so, es gab ja von Anfang an dann diese große Allianz, ich glaube, ab der ersten Folge. Und ich glaube, wenn wirklich so von Anfang an so eine, auch mit den Stimmen in der Mehrzahl-Situation entsteht, dann bin ich automatisch für die nicht, für die anderen. Es ist, weiß ich nicht.
Aber sie waren nicht immer in der Mehrzahl, sonst wäre ja Menderes nicht rausgeflogen und so. Das war nicht immer so. Es war schon knapp und sie waren auch mal in der Unterzahl.
Naja, sie waren trotzdem eine große Allianz von Anfang an.
Ja, aber gleich groß mit Erik.
Das war ja eher, weil die Lara sich verkalkuliert hat.
Aber gleich groß mit Erik. Erik hatte auch viele Menschen um sich rum.
Ja, es hat sich dann irgendwie mit der Zeit so entwickelt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Erik da irgendwie auf Allianz Jagd ist. Sondern die Leute haben sich dann irgendwie ihm angeschlossen, aber nicht, weil er aktiv versucht hat, Leute mit ihm so zu verbinden.
Aber es gab doch literally diese Handschläge zwischen ihm und Kevin, zwischen ihm und Gina. Ja, gut. Das war doch genau solche Moves eigentlich.
Na gut.
Und auch die immer wieder, wie er Martin hat, versucht hat zu bearbeiten und so.
Ja, na gut, okay, maybe. Es hatte halt eine andere Qualität irgendwie, weil es gab halt dieses Kernteam, Edith und Erik, und dann außenrum so ein paar Leute, die halt irgendwie auch auf seiner Seite waren, sage ich jetzt mal. Also
Gina versus fand ich schon sehr, sehr sicher auf seiner Seite.
Genau, aber trotzdem ist er ein Team mit Edith und er ist jetzt kein Team mit Gina. Im gleichen Maße wie die Lara und Franzi und Maurice ein Team.
Aber Franzi war noch nicht immer so safe bei denen. Also das verklärst du in den ersten 2, 3 Folgen vor allem ein bisschen. Da war Franzi noch nicht so safe bei denen. Das haben
sie
schon.
Aber effektiv war sie ja immer bei ihnen. Also natürlich hintenrum hat sich Franzi alle Optionen offen gelassen und so, aber effektiv war sie ja die ganze Zeit bei ihnen.
Ja, aber es war.
Und hat ja auch dafür die ganze Zeit Moves gemacht und hat ja nie dann irgendwie die Lara sabotiert mal oder so.
Ja, aber das hat Gina, also du sagst ja, dass die Stehfest auch so zwei Idioten mit ein paar Leuten außen rum. Ich fand das Maurice und die Lara mit ein paar Idioten drumherum, fand ich halt auch, also ich finde das Bild gleicht sich da dahingehend aus.
Na gut.
Naja.
Ja. Es wird spannend, ja, wer hier am Ende die Krone holt.
Absolut. Ja, Team Dilara ist dann, also sie wählen dann, Dilara wählt Kevin und Gina und Franzi wählt Edith und Maurice. Maurice sagt zu Kevin, sei froh, dass meine Schulter kaputt ist, sonst würde ich die kaputt, also würde ich die fertig machen. Und Maurice meint zu Gina, war auch ein sehr schöner Satz noch, wir sind nicht wie Topf und Deckel, aber wir sind alle Küchengeräte. Und dann ging es erst, da geht es so ein bisschen darum, um welches Küchengerät sind wir jetzt und so.
Ja, okay.
Ja, und dann ging es ins Teamspiel Große Nüsse.
Ja.
Ja.
Ich war sehr froh, das nicht mitspielen zu müssen, weil die haben sich ja die ganze Zeit nur von der Seite angemault. Das wäre auch gar nichts gewesen für mein zartes Gemüt.
Es ging darum, so eine riesige Nuss, ne, so eine große Walnuss.
Ja. Kokosnuss, keine Walnuss. Eine riesige Coconut.
Ah, ja.
Kokosnuss.
Ja, diese Nuss da durch so ein Parcours zu transportieren und ja, bei Team... Ja. Dilara war es so, dass Kevin einfach diese Nuss die ganze Zeit getragen hat und Dilara und Gina sind einfach so außen rum geklettert und haben manchmal so gehalten. Und bei Team Franzi war es so, dass Edith vor allem die ganze Zeit auch so auf ihrem Rücken so mit Maurice Hilfe dann so getragen hat.
Ja.
Und das waren so leicht unterschiedliche Taktiken einfach.
Herangehensweisen.
Und ein Moment während des Spiels, der spannend war, weil er einfach so ein bisschen ein Throwback ist. Maurice, der einmal so ja in so einem flachen, also er ist so ein Netz gespannt, so ganz flach über dem Boden und er muss unten drunter und er bleibt dann mit seiner GoPro in dem Netz hängen und schreit dann so, die Kamera hängt. Und das ist natürlich ein geiler Throwback zu der Fuß klemmt im Sommerhaus, fand ich zumindest. Also er hat es irgendwie auf die exakt gleiche Art und Weise geschrien. Genau. Und ich finde, man hat da auch so hingeschnitten, dass man dachte, will Promis in der Palme jetzt, dass da jemand so einen Remix draus schneide bei TikTok? So.
Stimmt, du hast recht. Ja.
Ja, ansonsten ist es nicht wahnsinnig spannend. Also Team Franzi verliert. Also sind Maurice und Edith zusammen mit dem schon nominierten Erik nominiert. Mhm. Ja, und jetzt ist es quasi so, dass Erik dann auch schon an den Auszug fest glaubt. Time to say goodbye und so weiter. Und ja, Erik und Gina sehen nur noch eine Chance. Sie müssen Kevin bequatschen, dass er Maurice nimmt. Aber Erik ist sich da auch ein bisschen unsicher, weil er sagt einerseits, glaubt er nicht mehr dran, aber andererseits sagt er, ja, es gibt da ja noch diesen Handschlag, den sie mal hatten, also er und Kevin, dass sie sich bis ins Finale pushen wollen.
Und auf den hatte Kevin auch bei einer intimen Rückengrasur dann angesprochen.
Ja, genau.
Das war ein tolles Sehen. Ja. Also Erik hat Kevin den Rücken rasiert und dabei einfach mal ganz unverbindlich gefragt, wen er eigentlich wählen würde.
Ja.
Ja.
Ja, und dann gibt es die Nominierung, die Lara wählt natürlich Erik und macht dann auch so eine Ansage noch an Edith, ne, so eine emotionale, so von wegen, wie du dich...
Ja, nicht Ansage, sondern eine motivational Speech, muss man es ja wirklich sagen.
Ja. Ja, genau, Gina wählt Edith, aber ganz unter Tränen quasi, also so ganz gequält, ne, seit heute Morgen ist mir schlecht, mir ist kotzübel. Und so weiter, jeder Superlativ. Dass sie
aber man fragt sich ja auch, warum, oder?
Ja, halt, weil sie ihre große Freundin Edith, ne, die sie ja eigentlich jetzt wieder...
Ja, noch, ja, genau.
...ins Herz geschlossen hat in der kurzen Zeit.
Ja.
Ja.
Muss sie jetzt raussehen, aber sie hätte doch auch Maurice wählen können.
Ja, aber das ist ja...
Ich dachte, sie findet Maurice so schlimm.
Ja, aber mit Maurice habe ich ja so viel Spaß hier.
Ach so.
Ja.
Die Lara und Maurice, die sind so schlimm.
Der bringt mich immer so zum Lachen hier.
Sind sie auch irgendwie Besties. Ach so, na gut, okay. Ja. Muss man erstmal durchblicken.
Ja.
Und dann, Kevin drückt Erik einen rein. Habe ich auch
geschrieben. Ja, Kevin, genau. Dieser Nominierung. Ja, Kevin... Weiß ich auch nicht, das kam dann so aus dem Nichts, dass er, weil er war ja in den ersten Folgen immer so jemand, der so sehr außen um heißen Brei herumgeredet hat in den Nominierungen. Und jetzt hat er irgendwie sehr direkt gesagt, ey, du hast einen schweren Fehler gemacht, Du hast gesagt, du willst hier als Einzelkämpfer weitermachen. Das hat mich verletzt. Ja. Das fand ich so geil. Ja.
Es hat einfach Kevins Gefühle verletzt.
Ja, das hat mich verletzt, dass du hier als Einzelkämpfer.
Darüber macht er sich ja sonst immer lustig, ja, wenn andere sowas sagen. Ja. Aber ja. Und das fand ich auch krass, weil, wie gesagt, wir hatten ja nur Momente zuvor diese intime Rückenrasur-Szene in der Dusche gesehen zwischen den beiden. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Kevin da ja gesagt, er würde Eric nicht wählen. Und warum er dann nicht von Mann zu Mann, von Angesicht zu Angesicht seinem Amigo, Ex-Amigo, wie auch immer, Eric, das einfach mal sagen kann, so ey, du, ich dachte, du bist Einzelkämpfer oder so, sondern dass ihm dann bei der Nominierung reindrückt, das fand ich ein bisschen schwach.
Wack.
Naja, wack.
Ja. Naja, aber es ist dann besiegelt, Erik muss gehen und er sagt dann noch zu Edith, kämpf weiter, kämpf für die Kinder, und dann verabschiedet er sich, ohne die Lara zum Beispiel Tschüss zu sagen, und ja, Erik Stehfest verlässt das Haus.
Ja, Gina-Lisa verliert ihren Seelenverwandten.
Ja.
Und die Lara wundert sich, dass sich niemand bei ihr bedankt dafür, dass Erik jetzt ausgezogen ist. Na gut. Wir sehen außerdem noch eine ganz kleine Vorschau auf die nächste Folge. Und zwar wird die Lara anscheinend ohnmächtig. Und was war natürlich mein erster Gedanke? Sagt nicht, Erik kehrt zurück an ihrer Stelle. Ich würde doch ausflippen. Das wäre so krass, wie da einfach alle ständig ausgetauscht werden. Aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Ja, schauen wir mal.
Naja, schauen wir mal, was passiert.
Ja, das war's. Ihr könnt natürlich wieder gerne Kommentare hinterlassen zur Folge. Danke auch für die zur letzten Folge, und könnt ansonsten noch uns folgen. Schaut mal in die Shownotes. Genau, mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön an Denise natürlich.
Ja, danke. Danke auch an euch fürs Zuhören.
Ja, wir hören uns bald wieder, und ihr könnt jetzt schon mal abschalten, und wir müssen jetzt erstmal uns Küchengeräten zuordnen. Wer ist der Mixer? Bis dann. Tschüss.